Ja, servus, grüß Gott, hallo, willkommen zurück bei 1912, dem SVM-Podcast. Heute in einer super Sonder-Special, ewigkeitenlangen Ausgabe. Denn wir besprechen nicht nur ein Spiel, wir besprechen nicht nur zwei Spiele, sondern, Lukas?
Es sind vier.
Es sind vier. Pro Mannschaft zwei. So.
Das ist richtig.
So hätte ich es sagen wollen.
Aber nur ein Ligaspiel, theoretisch, der Männer zumindest.
Ja gut, das ist richtig, ja.
Ja, Duisburg zweimal theoretisch sogar, die Frauen auch gegen Duisburg gespielt und dann gegen Rasenballsport Leipzig und dann nochmal NFV-Pokal VfL Osnabrück und noch eine neue Vertragsinfo.
Eine sehr überraschende, finde ich.
Ja.
Also ich habe da, die kam wirklich aus dem Nichts.
Ja. Und dann nochmal etwas, was vielleicht man auch schon wieder vergessen hat, dass wir das Stadion wieder voll machen dürfen. Unter gewissen Umständen.
Wenn es denn voll gemacht werden will.
Ja, genau. Also ist klar, quasi das, was wir als allererstes anreißen. Wir gehen chronologisch durch die Ereignisse von Anfang bis Ende. Machen wir. Und zwar geht es mit 2G dann los, natürlich.
Also du meinst, weil die Ankündigung jetzt eher war, weil letztendlich betreffend tut es uns ja erst für das nächste Spiel. Aber gut, ja, dann lass uns mit 2G anfangen, ja.
Ja, die Meldung kam auch überraschend, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass da der SV Meppen dieses Fass aufmacht sozusagen. Ist ja doch schon kontrovers diskutiert in verschiedenen Fanszenen und deutschlandweit. Aber der SV Meppen hat sich dafür entschieden. Verständlich auch aus Sicht des SV. Also wir hatten ja jetzt 6.500 Zuschauer maximal vor dem 500 auf die Gäste. Also 500 Karten für die Gäste bereit sind. Und
Wann ist wirklich, also ist das genauso aufgeteilt gewesen, 6.500, weil ich glaube, du musst ja 10% machen, oder? Ist das egal gewesen?
Ich weiß nicht, vielleicht sind es dann ja irgendwie 5% oder so, ich weiß nicht, vielleicht auch mit Sitzplätzen, die dann reguliert sind und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall 6.500 war immer so diese Zahl, die da durch die Medien lief. Und da hat SV Meppen gesagt, nö, wir halten uns an niedersächsische Corona-Verordnung und die sagen, wenn ihr 2G macht oder halt bei Großveranstaltungen im Freien ist es, glaube ich, wenn oder wahrscheinlich auch in einer geschlossenen Räumen, wenn ihr 2G macht, dann dürft ihr das wieder ja voll auslasten.
Ja, es ist tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Klar, es schließt natürlich den einen oder anderen Fan aus, der sich nicht hat impfen lassen, sage ich jetzt mal. Es würde mich interessieren, ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher, was mit denen ist, die sich nicht impfen lassen können.
Die dürfen rein.
Und Kinder.
Die müssen ja den Nachweis
auch dann
haben.
Ja, gut. Ja, bei Kindern ist das ja noch quasi unter logisch, dass für die 2G genau nicht gilt. Das ist ja offiziell so anerkannt noch. Du machst es dir auf der anderen Seite natürlich leichter, was die ganze Organisation angeht. Denn die Leute am Einlass müssen jetzt halt im Prinzip nur noch überprüfen, hast du den Nachweis oder nicht, also bist du geimpft oder nicht oder
genesen. Und Luca-App.
Die brauchst du nicht mehr.
Doch. Also zumindest auf der SVM-Seite steht noch Verfolgung, Kontaktverfolgung mit Luca und also
am Wochenende hat mir der ehemalige Sicherheitsbeauftragte des SVM, der halt immer noch involviert ist.
Okay.
Gut. Gesagt, also Luca brauchst nicht mehr, meine ich. Aber
Sehen wir dann. Ist ja auch nicht so wichtig.
Genau. Vielleicht musst du auch Lukan, aber das wird nicht mehr überprüft. Das kann natürlich auch sein.
Ja, keine Ahnung.
Du sollst Lukan.
Ich hab nur noch auf der Seite geguckt, halt auf SV Meppen bei Corona-Bestimmung, weil ich auch nochmal wissen wollte, wie das 2G so ist. Und da steht halt immer noch Kontaktverfolgung. Da steht aber auch noch nichts von 2G. Ist jetzt die Frage, ob das noch nicht aktualisiert ist, wenn das jetzt rausfällt. Oder ob das halt noch ist. Aber gut, das sehen wir dann halt. Und ist ja auch nicht so der große Akt.
Dann nochmal. Für uns macht es keinen Unterschied.
Nee, also genau. Er muss dann, der Sicherheitsmensch muss dann entweder noch eins oder beide kontrollieren. Ja, der SV Meppen hat auch gesagt, 95% unserer Zuschauer sind so nach unseren Schätzungen, nach Auszählung geimpft. Macht das ja auch nur noch mehr Sinn, dass man das macht. Das
ist aber natürlich auch eine mutige Zahl, ne?
Ja, habe ich auch gedacht. Ohne Gästefans, dann sei dazu gesagt.
mal krass sagen, also keinen politischen Diskurs hier und keinen Angriff und keinen Hate, aber woher will der SV Meppen-Vorstand wissen, wie viele SV Meppen-Fans Corona-Leugner sind oder Impfgegner,
naja, wie auch immer. Das wird ja kontrolliert vom Sicherheitspersonal. Und wenn man dann sagt, hier, achte mal drauf, wie viel... Siehst du Impfung oder kriegst du die Scheine oder vielleicht sammelt man die Scheine ein, weiß ich gar nicht.
Und rechnet das dann hoch?
Ja, wahrscheinlich.
Dann kommt auch so 200 Zettel an,
ja, genau,
bei 5.000 Leuten im Stadion, von daher müssen so und so viele
geimpft
und genesen sein.
Schätze ich mal so. Sein, ja, finde ich aber auch mutig, diese Zahl doch ein bisschen hoch, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ja, dann denkt man sich halt, jo, alles klar, die 5%, die hatten dann immer noch die Möglichkeit, sich sozusagen zu impfen zu lassen in der Zeit, also zumindest mit Johnson & Johnson, man hat ja über 2 Wochen jetzt rückblickend so auf das Spiel hatte man noch das bekannt gegeben, also das hätte man noch machen können. Und ja, Ausschließen der Fans ist ja immer so ein, oder Ausschließen von gewissen Personen, die sich ja nicht impfen lassen wollen, ist ja auch immer so ein bisschen der ja, die Meinung und auch was Fans sehen vertreten, dass sie dann sagen, ne, finden wir nicht in Ordnung. Allerdings schließt man ja auch Fans aus, wenn man 3G macht. Und zwar halt die Fans, die sich geimpft haben oder die sich haben impfen lassen und die jetzt nicht rein dürfen, weil nur die Hälfte rein darf.
Ich meine, es ist ja jetzt auch tatsächlich so, du machst ja die Hürde trotzdem höher, weil du bräuchtest ja jetzt einen offiziellen Test, genau, den du auch noch selbst bezahlen Test, müsstest. Ja. Ne? Das heißt, so ein
wie teuer
so ein Spieltag genau. Ja, ist genau, so eine Karte kostet halt nicht nur 25 Euro, nee, sondern 17 Euro oder was auch immer für den Test.
Dann. Genau, ja. Und manche Stadien machen 3G+, wie das so schön heißt, dass es dann heißt, PCR-Test anstatt ein Schnelltest ist Voraussetzung. 1860 ach, ja, macht das so, ich glaube, Eintracht Braunschweig.
Ist auch noch, ist natürlich noch teurer, ne?
Ist noch teurer. 40 Euro, über 40 Euro, ja. 45 Euro, glaube ich, meine ich, dass mein Bruder das bezahlt hatte für Reisen ins Ausland sozusagen. Und genau, und dann überlegst du doch auch, ein Stadionbesuch kostet mich dann jetzt, wie so richtig gesagt, das ist nicht 15 Euro oder 11 Euro, wenn ich einen Stehplatz habe oder wenn ich auf die neue Tribüne will, dann 28 Euro, sondern halt mehr als das Doppelte bei einem PCR, wenn es ein PCR-Test wäre. Ich weiß nicht genau, wie das in Niedersachsen mit der Landesverordnung mit 3G Plus ist. Ja. Man hatte sich als SV Meppen dann halt einfach hergemacht, weil man dachte, dann machen wir nur 2G, wie es ja auch der VfL Osnabrück jetzt gemacht und nicht nur für gewisse Tribünen, sondern halt, und ich kann das nachvollziehen, ich finde das auch ehrlich gesagt in Ordnung, dass man das so macht. Ich glaube allerdings nicht, dass wir mehr Zuschauer ins Stadion kriegen, weil ich glaube halt, dass wir Fan-Zulauf sozusagen haben, also in den höchsten Zeiten, als wir noch fast am Aufstieg mitgespielt haben, da hatten wir einen Zuschauerschnitt von über 7.600 oder so, und das ist einfach auch maximal, was an Meppen-Fans halt im Emsland so rumläuft.
Oder nahe Meppen. Das glaube ich auch. Also ich meine, das ist schon ganz nett gewesen, in Anführungsstrichen, dass die Auslastung auf 6.500 lag, beziehungsweise auf 6.000 Meppen-Fans.
Ja.
Weil natürlich der Druck dann halt da war, sich schnell die Karte zu kaufen. Dadurch, dass du jetzt, du hast es heute bei uns in der Gruppe auch nochmal im privaten Bereich erwähnt quasi, dadurch, dass du jetzt diesen Druck nicht mehr hast, hast du wahrscheinlich wieder mehr Tageskasse oder wie auch immer.
Ja, klar.
Oder hast halt mehr, die sich spontan entscheiden, weil sie nicht 2 Wochen vorher oder wie auch immer die Karte kaufen müssen.
Ja.
Insgesamt glaube ich, dass wir halt mit 6.000 Leuten halt einen relativ guten Schnitt schon wieder haben. Auch wenn er halt, glaube ich, vor 2 Jahren oder so noch ein bisschen höher lag, um die 500 oder so. Aber ich glaube, mit 6.000 Fans musst du einfach immer zufrieden sein als SV Meppen
erstmal. Ja, ist mein Tipp immer auch.
Zumal jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Auf der Nord stehst du halt wieder im Regen oder wie auch immer. Und auf der Süd natürlich auch. Da ist halt auch die Frage, wie viel Bock die darauf haben. Und dann bleibt vielleicht der eine oder andere wieder zu Hause, weil auf der Couch mit der Decke ist Magenta dann doch Fernsehen. Wieder interessanter.
Ja, genau. Ja, ich meine, der Vorteil ist trotzdem auch, wenn diese Leute sozusagen dann nicht auf der Nord oder Süd stehen wollen, können sie halt, wir können jetzt halt die Tribünen halt voll auslassen. Und das ist natürlich auch lukrativer für den SV Meppen. Das ist ja auch alles logisch. Und was der SV Meppen dann auch noch schön geschrieben hat, war dann halt, wir tun halt unseren Beitrag zur Pandemiebekämpfung, bla 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 und so weiter. Jetzt, wer sich impfen lässt und so, dass man das gut findet und so, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Trotzdem.
Der SV hat ja auch alles dafür getan. Also ich meine, sie haben ja tatsächlich sogar Impfbuden aufgebaut vor dem Heimspiel.
Mal das Heimspiel, also
man hat immer auch alles dafür getan, um den Leuten zu sagen, komm, lasst euch impfen und gemeinsam sind wir halt stark. Finde ich auch ein Top-Zeichen, gute Aktion, die sie da gemacht haben.
Ja.
Deswegen ist 2G da in dem Sinne auch dann nur konsequent.
Was aber
es am Ende des Tages bringt,
schauen wir mal. Zum Thema konsequent, wenn man konsequent gewesen wäre und wenn einem die Gesundheit wirklich am Herzen liegen würde, hätte man auch gesagt, wir machen auch bei den Frauen 2G. Ja. Aber da hat man gesagt, nein, Niedersachsen schreibt vor, unter 5.000 Leute müssen wir kein 2G machen, dann machen wir das nicht. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, dann seid ihr halt nur auf die Kohle aus, ist ja auch in Ordnung, das will ich auch gar nicht schlecht heißen. Das ist ja nun mal,
ist ja jetzt auch nicht die größte Überraschung.
Nein, gesagt, eben, klar, ist ein ganz normaler Fußballverein, der halt so viel Zuschauer reinhaben möchte, wie es geht, weil man dann ja auch mehr Einnahmen hat und das auch dem Verein dann besser geht. Etatmäßig und so. Ist ja auch alles nicht schlimm, aber dann hätte man sich nicht so auf die Fahne schreiben müssen, hier, ole, ole, wir sind halt pro Gesundheit und so weiter. Und dann bei den Frauen sagen, ja, 3G, da kommen wahrscheinlich auch mehr Leute, wenn die dann nicht geimpft sein müssen, so zum ersten Moment. Aber hätte man da konsequenterweise durchziehen müssen, hat man nicht. Deswegen kam das alles ein bisschen heuchlerisch rüber.
Ja, muss man ja einfach sagen. Ich glaube auch, hätte sie mit Ruhe machen können.
Ja, weil
deswegen haben die Frauen wahrscheinlich weder einen Zuschauer mehr noch einen Zuschauer weniger, ehrlich
gesagt. Ja, richtig. Also deswegen, da hätte man trotzdem aber konsequent mitziehen müssen, genau, weil halt da dann die Kosten dann für so einen Test, ja, das spielt ja genauso rein. Ich meine, der Karte für die Frauen zweite Bundesliga ist sehr, sehr günstig.
Weil ich rufe jetzt mal auf, ja, alle, die protestieren wollen, gehen jetzt nicht mehr zu den Herren, sondern besuchen das Frauenspiel.
Ja.
Das ist der beste Protest, den ihr noch machen könnt.
Ja, genau. Weil man hat ja auch dann zum Beispiel gesagt, dass man keine Abstände mehr halten muss und so weiter. Dann kann man wieder schön wie früher halt in der Kurve stehen und schön nah beieinander und keine Maskenpflicht im Stadion, auch nicht bis zum Platz und so weiter. Bei den Frauen dürfte ich das ja theoretisch trotzdem nicht. Da müssten ja weiterhin Abstände gehalten werden und da muss auch weiterhin wahrscheinlich nur jede zweite Reihe besetzt werden. Und das ist halt dann auch ein bisschen schade. Deswegen hat man sagen müssen, hier, komm, 2G, damit man sich da auch zusammenrotten kann sozusagen. Ich meine, wahrscheinlich macht das eh jeder und ich habe keine Ahnung, auf der alten Tribüne, da ist ja nur ein oder zwei Tribünen sind ja nur offen, ob da überhaupt was abgesperrt ist sozusagen. Aber gut, vielleicht noch von dem generellen Absperrband, was da halt immer liegt. Und naja, gut. Aber ja, ist so, wie es ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Stimmung auch. Ich weiß nicht, wie unsere Ultraszene zu dieser 2G-Regelung steht. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, also ich persönlich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass durch 2G oder dass man das ablehnt, so in dem Fall. Ich kann natürlich verstehen, als Ultra-Fanszene, dass man Probleme mit der Kontaktverfolgung hat, wenn man deswegen nicht in Osnabrück zum Beispiel war. Ist ja immer noch schade, aber ist halt dann vielleicht aus deren Sicht halt auch verständlich, wenn man sagt, okay, wir finden das in Ordnung, wenn die Kontakt verfolgen sozusagen, das klingt auch irgendwie so ein böses Wort irgendwie, aber ne, dass wenn das bei unserem Verein bleibt, bei dem wissen wir halt, der macht da nichts Böses mit, bei Osnabrückern weiß man ja nie, was sie damit machen. Oder generell andere Vereine. Ne? Das war ja in 1860 München genauso, da ist man ja deswegen auch nicht dahin gefahren. Ja, aber generell 2G ist eigentlich was Gutes, je mehr Leute sich impfen lassen, desto schneller ist diese verdammte Pandemie vorbei, das ist ja einfach Fakt. Es gibt ja keinen anderen Weg aus dieser Pandemie raus und Deutschland ist ja auf einem guten Weg, was die Infektionszahlen jetzt wohl angeht. Deswegen würde ich halt auch dazu aufrufen, dass jeder sich impfen lässt. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir gegen Magdeburg, was ja ein schönes Spiel wird, der Tabellenführer kommt zu uns. Wir haben jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt in den letzten beiden Spielen. Wird das bestimmt ein schönes Spiel, aber wir brauchen halt auch Unterstützung aus der Fanszene sozusagen. Also wir meine ich jetzt die Mannschaft, weil wir haben ja alle noch das Havelse-Spiel im Kopf, wo es dann halt bedrückende Stimmung gab und so wegen Fanprotest oder wegen Protest gegen Montagsspielen, was ja auch in Ordnung ist, was ja halt ein guter Grund ist sozusagen oder seine Stimme dafür zu zeigen oder halt nicht zu zeigen in diesem Fall. Aber ehrlich gesagt gegen 2G, wie gesagt, man schließt jetzt ehrlich gesagt deutlich weniger Fans aus, als man das mit 3G gemacht hat. Und das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man dagegen ist. Und man sollte sich impfen lassen. Die Impfstoffe sind halt sicher. Das ist auch Fakt. Und was man da so hört von Corona-Schwurblern oder wem auch immer, das ist alles halt Bullshit. Und man sollte halt doch darauf vertrauen von Leuten.
Schönen Gruß an Herrn Wendler. Wir haben auch den 30.09. überstanden.
Ja, genau. Wir sollten ja schon alle sterben Ende September. Aber wir haben es auch alle überlebt. Und von daher ist das alles sicher. Wir wollen alle ein vernünftiges Fußballerlebnis haben im Stadion.
Und keiner hat Bock, irgendwie dafür verantwortlich zu sein, dass er den anderen extrem ansteckt. Und deswegen ist 2G im Prinzip der richtige Weg.
Und die Ansteckungsgefahr unter Geimpften ist ja immer noch da. Ne? Ja. Deutlich geringer dafür.
Wesentlich geringer.
Und wesentlich geringer ist auch, dass du davon bleibende Schäden hast. Long-Covid und so, die Studien laufen ja alle. Ist ja alles nicht schön. Das ist ja auch von, gerade für ältere Menschen, die dann halt da, oder bei schwachem Immunsystem, die sind da halt gefährdet. Kinder auch, genau, das ist ja auch alles. Deswegen ist 2G eine gute Sache. Deswegen sollte man sich auch impfen lassen für alle, die es können und die dafür von der STIKO eine Empfehlung gekriegt haben. Und ja, reicht, glaube ich, auch so langsam jetzt an Impfaufforderung.
Genau, man muss halt auch nur bedenken, das ist halt auch solidarisch den anderen gegenüber, die es halt wirklich gesundheitlich nicht können.
Ja, genau, richtig.
Das ist solidarisch allen anderen gegenüber, selbst wenn du dich selber nicht schützen willst, weil du sagst, ey, ich habe so einen krassen Körper und ich kann... Mir passiert nichts und ich bin der geile Typ und ich sterbe daran nicht.
Ja.
Ja, aber du kannst die Scheiße einfach mitnehmen, verteilen und Leuten geben, die daran trotzdem dann erkranken, die daran trotzdem dann krepieren können. Und das wollen wir alle bitte verhindern. Mhm. Und jeder hat auch ein Recht auf den unversehrten Körper. Das ist ja halt auch so, was Impfgegner immer sagen. Ne?
Ja.
Das gilt halt auch für dein Gegenüber. Und das müsst ihr bitte auch mit bedenken in dem Augenblick. Und deswegen unterstütze ich Lukas' Aufruf sehr gerne, wenn er sagt, bitte lasst euch impfen. Ich weiß, geiler Spruch ist ja dann immer, ne? 1840 wurde vom Deutschen Reich vorgeschrieben, dass du dich gegen die Pocken impfen lassen musst. Das hat super funktioniert, die Pocken gibt es nicht mehr. Aber jetzt, ganz krass, alle Leute von damals sind heute tot.
Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja, sehr gut.
Also das, wenn man das 2140 bei uns aussagt, dann ist alles gut gewesen.
Ja, hoffentlich, ja. Und es gibt ja zum Beispiel auch Fanszenen, die sich extra pro 2G einsetzen und sagen, wir kommen erst wieder ins Stadion, wenn 2G ist. Und das ist FC St. Pauli zum Beispiel, wenn ich das noch mit Alex Bosch noch gesprochen habe. Schönen Gruß, wir waren ja in Duisburg gegen die Frauen. haben wir darüber auch noch gesprochen, über 2G und dann halt auch über den FC St. Pauli, die ja wirklich gesagt haben, also das Stadion hat auch wieder umgestellt irgendwie auf 3G und dann hat die aktive Fanszene gesagt, okay, dann kommen wir nicht mehr, weil uns ist wichtig, dass wir halt diese Pandemie gemeinsam bekämpfen und so weiter. Und solidarisch zeigen, wie du vorhin auch alles richtig gesagt hast, und wir haben so gesagt, okay, dann stellen wir wieder auf 2G um und dann sind es auch wieder gekommen. Ja, finde ich auch in Ordnung. Und ich meine, wenn wir das Stadion dafür voll auslassen können und dann halbwegs wieder so ein, oder eigentlich nicht halbwegs, aber dass wir dann wieder so ein Stadionerlebnis haben wie früher, dafür ist das doch wohl wert, dieser kleine Peaks.
Das denke ich auch.
Und wie gesagt, Pandemiebekämpfung, was ja auch der große.
So. Aber das fahren wir jetzt mal nach Duisburg.
Das fahren wir nochmal nach Duisburg.
Genug der Politik.
Genau, fahren wir nach Duisburg. Ich war tatsächlich auch da. Ich bin immer sehr gerne in Duisburg, muss ich sagen. Das ist ja auch noch eine schöne und angenehme Fahrt dahin.
Das war ein und sehr schönes Stadion.
Schöne Mannschaft, schöne Fans. sehr, sehr attraktive Fans.
Fußballspiel schon von Männer
Ja, Spaß gemacht, genau. Nicht nur wegen dem Sieg. Eigentlich sind Duisburg-Auswärtsspiele immer ein bisschen verrückt, ja. Muss man sagen. Ja. Unser 3-1-Sieg, niemals vergessen. Papa Kleinsorge ging da richtig ab. Ja. Was an was dieses Spiel erinnert hat, war das letzte Spiel, was wir in Duisburg gespielt haben. Da haben wir 1-2 verloren. Mhm. Ein unfassbar schlechtes Spiel von beiden Mannschaften. Das könnte man jetzt eigentlich auch fast schon wieder sagen. Und ein kurioses Tor. Kamavuaka hat da mit dem Bauch ein Tor gemacht.
Ja.
Ach, jetzt ja, hat Blacher. Richtig. Ja, unser erster Crossover mit den Pottbolzern. Schönen Gruß. Wir hatten jetzt auch wieder Markus Höhner zu Gast, habe ich mir auch angehört.
Der hat
auch
noch Lobenwort.
Ja, aber theoretisch ist er mit uns fremdgegangen, weil er war zuerst bei den Pottbolzern und dann war er bei uns.
Ja. Aber er mag uns lieber.
Das weiß ich nicht, aber er mag uns auf jeden Fall. Das hat er irgendwie im Podcast auch nochmal gesagt, dass wir beide sozusagen, Pottbolzer und wir, immer schöne Informationsquellen sind, schöne Podcasts sind, die man gerne hört. Und das freut mich dann aus seinem Mund, das zu hören. Und ich höre auch immer gerne die Pottbolzer und habe auch gerne den Audiobeweis gehört, den ist ja jetzt, der hat pausiert, er kommt wieder, da bin ich mir ganz sicher. Haben sie uns ja versprochen auch, genau.
Der Fandruck wird hoch genug sein.
Der Kiesdruck war hoch genug von uns, das, genau. Ja, aber genau, Duisburg, das erste Spiel auch mit unserer Aufforderung, mal vielleicht einen Lukas Krüger spielen zu lassen. Ne? Hat ja, ehrlich gesagt,
gut funktioniert, würde ich sagen.
Gut funktioniert, ja, ich bin immer nicht so ganz sicher, wenn ich Krüger da sehe. Generell, ich meine, wenn wir gewinnen, war es gut, ist ja dann eigentlich egal, wer die Tore macht und wie es dann ausgegangen ist. Ja. Und wir waren ja gerade in der ersten Halbzeit auch richtig überlegen und wir haben mal wieder versucht, auf Konter zu spielen.
Das, auch was halt auch eine schockierende Aussage ist gegen einen MSV Duisburg. Ne? Wir waren richtig überlegen. Ich meine, gut, wir standen zu dem Zeitpunkt nur einen Platz über uns, nichtsdestotrotz.
Ja, man muss sagen, der Duisburg, der jetzt in der dritten Liga ist, nach Corona sozusagen, ist ja auch ein MSV Duisburg, vor dem man einfach keine Angst mehr haben muss. Das tut mir jetzt leid, wenn ich das so sage, aber qualitativ steckt da viel drin in dieser Mannschaft. Abrufen können sie es nicht.
Nicht,
genau. Das ist einfach das Problem. Ich weiß nicht, woran es, der Fisch stinkt am Kopf, wie man immer so schön sagt. Die haben jetzt auch Mitgliederversammlung nächste Woche, glaube ich, oder nächste Woche, glaube ich, am 18. Und da wird es auch noch hoch hergehen. Bei dem Frauenspiel hatte ich ja mit einem Duisburger, oder haben wir noch mit Duisburg gesprochen, die alle, ich musste so dringend pinkeln, das tat mir ein bisschen leid. Er hat echt schöne Sachen erzählt, auch über Dodschew, über Ivo Grilic und zum Schluss auch noch über unseren neuen Starstürmer Super Ricci. Und dann musste ich leider echt pinkeln, weil es wäre sonst echt schlimm gewesen. Und er sagte auch an der Mitgliederversammlung, wird hoch hergehen, weil ein Dodschew entlassen, ja, aber ist ja nur der Strohmann sozusagen für Ivo Grilic. Und da ist man sich ja in Duisburg einig, wer da der Schuldige ist. Der, ja, muss man mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt auf die Mitgliederversammlung. Alles, was dritte Liga angeht, nehme ich ja wohl so wahr und mit auch. Jetzt nicht so intensiv, aber naja, trotzdem. Der MSV Duisburg, gerade auch als ein Verein, den ich halt echt auch mag, bin ich mal gespannt, wie er sich fängt. Deswegen, ich hoffe auch, dass die mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Aber immer noch, muss ich immer noch sagen, immer noch lieber die als wir. So. Es geht um jeden Verein. Und dann kommen wir jetzt erstmal zum Spiel, genau. Wie gesagt, ging richtig gut los. Wir haben wieder schön Druck gemacht. Immer wenn wir Anschluss haben, habe ich immer so das Gefühl, der erste Ball geht immer nach vorne und wir versuchen dann sofort das Momentum auf unsere Seite zu ziehen.
Ist auch keine dumme Idee, ehrlich gesagt. Nee, das hat ja oft genug gegen uns vorher auch schon mal funktioniert.
Ja, das stimmt. Und die ersten Minuten gab es ja schon die erste gute Chance für uns. Da hat man schon gedacht, jo geil, jetzt nehmen wir sie auseinander. Aber man muss auch sagen, so schlecht wie die erste Halbzeit und generell das Spiel von Duisburg auch war, die kamen ab und zu auch mal an unseren Strafraum und hatten auch mal ja, so Halbchancen, das ist immer so, so wie wir gegen Osnabrück.
Ich wollte es gerade sagen, so ja. Das, was wir sonst so abrufen, ne? So bis zum Strafraum und dann wird es ungefährlich.
Ja, ganz genau. Und das kann man natürlich, oder das muss man natürlich kritisieren an Duisburg-Stelle, aber ich sehe das halt immer so, auch mit der Mappenbrille und denke mir so, wir haben das bei uns gegen Osnabrück dann halt gut gefunden, also gut gefunden in Anführungsstrichen, also wir haben da die guten Ansätze erkannt. Ich meine, ganz so gut wie wir gegen Osnabrück war das von Duisburg bei weitem nicht, nicht mal in deren guten Phasen. Und ja, aber unsere Abwehr hat das alles immer rausgeklärt, weil es halt ja auch größtenteils ungefährlich war. Und wir hatten dann auch so die ersten guten Konterchancen, wo man sich gedacht hat, also im Stadion habe ich es nicht ganz so mitgekriegt, muss ich sagen, aber ich habe es ja dann auch nochmal in den Highlights gesehen, wo ich dachte, wow, was zum Teufel, wie kann man denn eine so große Überzahlsituation, so in der 14. Minute von Guda, eine so unfassbare Überzahl, wir waren ja 4 gegen 2 und wir waren sogar vorne, also vor den letzten beiden Verteidigern und dann wird Guda langsamer, also der mit Ball ist ja immer schwerer zu laufen, das ist klar, aber Guda hätte einfach, gefühlt hat er auch ein bisschen abgestoppt, um zu gucken, wie er den Ball legen muss und wie er passen muss und so weiter, ist ja auch alles in Ordnung, aber ehrlich gesagt, dann den völlig freien Mann, also Blacher und ich weiß nicht, wer der andere war, ob es Krüger oder ob es Fassbender waren, das weiß ich jetzt nicht hier ganz genau, in die Mitte, beide völlig frei und der spielt so völlig unbedrängt in die Grätsche des Gegners rein. Ja, da hat man schon wieder gedacht, okay, Meppen.
Gut, ich meine, das ist vielleicht aber auch ein bisschen in den vergangenen Spielen geschuldet gewesen, genau was du gesagt hast. Er guckt da halt, wo muss er hinspielen und leider warst du es ja, was wir häufig kritisiert haben, auch gewohnt, dass du einfach keinen hast, zu dem du spielen kannst. Vielleicht war dann in dem Augenblick tatsächlich irgendwie Synapse falsch geknipst und dann spielst du die Grätsche rein. Das ist natürlich richtig bitter gewesen.
Ja, das große Problem. Habe ich
auch richtig abgenervt.
Das große Problem war ja auch wieder, wenn du halt wirklich 30 Meter Wiese vor dir hast, dann läufst du die ersten 10 Meter und denkst so, geil, ich hab Platz. Okay, und dann denkst du, okay, was mache ich denn jetzt? Okay, da laufen noch 2 mit. Okay, gut, ich könnte jetzt einfach rüberlegen und scheiße, jetzt kommt der Gegner und bla. Ja, und du denkst halt zu viel nach und sowas ist halt nie hilfreich. Ja. Und deswegen ist das halt ärgerlich gelaufen. Guda muss sich halt auch für dieses Spiel viel Kritik anhören. Das ist halt einfach so, weil er hat sich, das habe ich im Stadion, kein guter Auftritt, ja, ist ja auch die Frage. Ich meine, er hat also fast alle Angriffe liefen über ihn. Ja. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Gut, er hat jetzt die Pässe nicht reingekriegt. Das ist natürlich das Negative. Aber trotzdem ist er halt doch jemand, der Räume schafft, der es dann auch schafft.
Der Spiel belebt hat.
Das Spiel, ja, absolut. Spiel belebt hat, unser Offensivspiel, unser Konterspiel, was wir so wirklich vermissen. Wir sind ja, ich sag's ja immer wieder, also nicht gerne, aber ich sag's ja immer wieder, wir sind halt einfach keine gute Kontermannschaft mehr. Letztes Jahr auch, wir haben ja immer umgeschaltet oder eigentlich nur umgeschaltet, weil wir ja immer spielerisch unterlegen waren. Aber erfolgreich? Nein.
Wir sind keine gute Mannschaft, was Standards angeht, wir sind keine gute Mannschaft, was Konter
nein,
angeht.
Nein, sind wir alles nicht.
Also sind wir die gute Mannschaft?
Also wir sind gut, wir sind qualitativ gut. Ab und zu
haben wir mal ein nettes Tor dabei, ne?
Wir haben die beste Drittligamannschaft unserer Drittligageschichte, sage ich jetzt einfach mal. Und trotzdem spielen wir fast alles schlecht aus. Die Frage ist, woran liegt es? Woran hat er die liegen, ne? Ja, aber so langsam kommt es in Rollen.
Ja, genau. Zum einen, die Mannschaft ist, glaube ich, tatsächlich eingegroovt, genau was du gerade sagen
wolltest. Kommt immer besser ins Spiel.
Zum Zweiten machen wir uns auch nichts vor, ist, glaube ich, die Qualität in der dritten Liga doch nochmal ein bisschen angestiegen. Also ich habe auch das Gefühl, dass das halt auch die anderen Mannschaften qualitativ besser spielen. Ich glaube auch, es liegt einfach daran, dass der Druck bei vielen anderen Mannschaften extrem höher ist. Hm. Wenn ich mir jetzt so einen Havelse angucke, für die ist der finanzielle Druck extrem hoch. Entweder du reißt das irgendwie jetzt mit dem Mini-Etat, den du da hattest und versuchst dich irgendwie zu halten. Sonst fließt du runter. Also hast du Druck und die machen Pressing, Pressing, Pressing. Und du hast halt viele Vereine mit wohlklingenden Namen, unter anderem ja auch Duisburg, die sich auch sagen, ey, was suchen wir hier unten? Ich muss da hoch in die zweite Liga. Ja, wir müssen alles draufsetzen, alles reinpushen. Und ich glaube, dass da jetzt tatsächlich irgendwie der Druck nochmal steigt und steigt, wenn du siehst, welche Mannschaften es in die zweite Liga schon geschafft haben. Manche, ja, also Eingreuther führt, jetzt sogar in der ersten Liga spielt, wo du denkst, vom Namen her, gehören die doch dahin und ich als Duisburg gehöre doch nach oben. Also
Greuther Fürth verbinde ich immer mit Platz 5 in der zweiten Liga. Weißt du, die sind irgendwie 5 Jahre in Folge immer Fünfter geworden, dann einmal 15. und wieder Fünfter, wo ich gedacht habe, mache ich das absichtlich oder was? Das ist unfassbar. Und aber ja, du hast ja vollkommen recht. Für mich ist so der Inbegriff von gehört eigentlich in die dritte Liga und ist jetzt zweite Liga, so Jahn Regensburg oder so. Die sind ja auch jetzt gerade erster oder zweiter. Umgekehrt
1860 ab in die zweite.
Ja absolut.
Nur vom Namen her. Von Sascha Möll, das ist ja nur vom Namen her.
Genau, oder so SV Sandhausen oder so. Das sind ja auch alles so Sachen, da denkst du dir so, Heidenheim, auch schwierig, aber jetzt auch zweimal in der Relegation schon gewesen. Ja. Also, ne, das sind ja auch alles Mannschaften, die arbeiten sich dann da irgendwie hoch und halten sich da auch. Also, die wirtschaften halt auch
gut. Ja, wie auch immer, ne?
Wahnsinn. Ja, wie auch immer, genau, durch gute Arbeit
einfach. Aber, ja, und genau, ja, und natürlich, dass Vorteil. Du halt, wenn du in der zweiten Liga bist, das siehst du ja auch genau in den Mannschaften, dann ja. hast du den Top voll Gold halt auch.
Ja, ja, klar.
Dann hast du halt auch mehr, aus dem du schöpfen kannst. Genau, die Fans, ja. alleine die Fernsehgelder sind ein hoher sechsstelliger Betrag. Oder sind sogar Millionen schon?
Ja, 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 auf jeden Fall Millionen. Auf jeden Fall Millionen. Ja. Also
wieso habe ich da so 600.000?
Wir kriegen doch schon, also im Jahr, also die Fernsehgelder von Magenta sind, glaube ich, irgendwie 25 Millionen oder so. Und das wird jetzt ja ausgeschüttelt auf 18 Mannschaften, weil zweite Vertretung, ja, die sind ja raus.
Ja.
Also Freiburg und Dortmund kriegen halt nichts. Und ich meine, es sind 25 Millionen und das wird dann, das ist schon auch ein hoher, also nicht sehr, sehr niedriger, siebenstelliger Betrag. Und ich glaube, dann ist es sogar ein achtstelliger Betrag. Also
okay,
wie gesagt, als Aufsteiger kriegst du natürlich deutlich weniger, als wenn du schon etabliert bist. Aber ich glaube halt, für wenn du jetzt, ich sag mal jetzt, wir kriegen jetzt, glaube ich, 1,8 Millionen oder so, kommt das irgendwie hin? Habe ich irgendwie so im Kopf, aber 25 ist. Millionen durch 18 könnte ja vielleicht sogar sein.
Ich meine, das ist ein sechsstelliger Betrag pro Spiel.
Ja, kann wohl sein. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, knapp 2 Millionen kriegen oder 1,5 Millionen irgendwo dazwischen, dann kriegen wir, wenn wir aufsteigen würden in der zweiten Liga, wahrscheinlich so um die 7 Millionen. So. Und das ist halt schon ein heftiger Sprung. Das ist ja fast, das ist unser Etat, ja, den wir dann
sogar
mal
mehr,
eben.
Sogar mehr. Also genau. Gut, ich weiß nicht, was Superrici jetzt kriegt, aber.
Ja,
ich habe 1,2 Millionen wäre jetzt auch nicht sagen.
Schwierig. Ja, und deswegen, also dann, und gerade so Heidenheim und Sandhausen zum Beispiel, das sind ja auch Mannschaften, die sind in die zweite Liga aufgestiegen und die kämpfen halt nicht, oder die haben es halt dann geschafft, in der ersten Saison drin zu bleiben und dann haben sie sich immer ein bisschen gesteigert. Das machen wir ehrlich gesagt auch.
Genau, und das ist ja das, was ein Wien Wiesbaden zum Beispiel leider nicht geschafft hat. Aber natürlich auch gemerkt hat, da oben ist es irgendwie schön.
Ja.
Und dadurch natürlich auch der Druck irgendwie wieder steigt. Und da musst du halt auch aufpassen, dass du halt auch nicht irgendwie einen auf Osnabrück machst, ne, und immer schlechter
wirst. Osnabrück ist.
Nein, steht ja leider auch oben.
Osnabrück ist so der Inbegriff der Fahrstuhlmannschaft auf. Aufsteigen, absteigen, zwei Jahre dann Bundesliga, Zweitliga vielleicht und dann wieder absteigen.
Gut. Ja, in dem zweiten Jahr immer einmal kurz an der Ober, in der ersten Liga klopfen kurz,
ja, das ist
dann doch wieder runterfallen und dann wieder sehen.
Ja. Deswegen aber so Sandhausen und Heidenheim und noch andere Vereine.
Und Holstein
Kiel ist auch ein gutes Beispiel.
Ja, richtig. Für Meppen ist und bleibt das halt die Champions League, die dritte Liga. Und
ja, ist unser Endstadium
im Moment. Genau, da müssen wir uns etablieren. Also
ja. Wir sind jetzt
fünf Jahre dabei. Alle sagen das, wir sind ja 5 Jahre dabei. Also theoretisch sind wir 4 Jahre dabei und bedanken uns
beim KFC-Jahr
für das fünfte.
Ja, genau, einer als Bonus.
Von daher ist das halt immer noch ein Stück weit Arbeit. Das siehst du halt daran. Und wenn du dich da erstmal festsetzen kannst, dann kannst du halt vielleicht auch mal solide davon träumen, zu sagen, hey, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, eine Saison in der zweiten Liga zu spielen.
Ja. Ja, ja.
Weil ich halt auch nicht weiß, ob ich da halt so frustresistent bin, dass ich mir 20 Niederlagen dann reinziehen muss.
Das sagst du so, ist ja, wenn du aufsteigst.
Euphorie ist hoch. Haben wir auch gemerkt, als wir in die dritte Liga
aufgestiegen sind. Ja, genau. Und wir können uns, glaube ich, auch, wir könnten uns theoretisch auch gut verstärken, wenn wir aufsteigen würden. Aber gut, darüber reden wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wir reden ja darüber. Wir sind ja dem Abstieg, wir sind dem Abstieg immer noch näher als dem Aufstieg. Ja. Auch wenn wir jetzt auf Platz 12 sind und trotzdem 4 Punkte hinter Platz 2 sind oder 5 oder so und dann 3 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz haben. Also, was wir damit sagen wollen, ist, die Liga ist sehr eng.
Wie immer.
Sagt man ja immer wieder.
Gefühlt wird es ja auch jedes Jahr
noch, ja, ich wollte gerade sagen, es stimmt dieses Jahr aber einfach mehr, als es die letzten Jahre schon gestimmt hat. Also es ist der Wahnsinn. Die dritte Liga ist echt einfach Hammer. Ja, aber vor allen Dingen, weil Havelse dann auf einmal anfängt auch noch zu gewinnen, wo man denkt, jetzt was soll das denn? Wir haben doch uns schon auf einen Absteiger jetzt geeinigt und jetzt fangen die auch noch an zu gewinnen.
Ja, ehrlich,
so aber dann haben sie wirklich 6-0 gegen Kaiserslautern verloren, um zu sagen, ja, okay, wir sind doch noch schlecht. Ja,
macht euch keine Sorgen, es läuft trotzdem scheiße.
Ja, aber auch, die sind auch nur 5 Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Also auch noch alles. Ist nicht so, dass die jetzt aufgeben müssen.
Richtig.
Ja,
kommen wir aber zurück zum Duisburg-Spiel.
Abgeschwieft mit Aufstieg, Abstieg und Geld und nicht Geld.
Ich war schon in der zweiten Liga in der Diskussion.
Wollen wir über Blachers Tor reden?
Meinst du, lohnt sich das?
Lohnt sich, ja, weiß ich nicht. Also was soll man da groß drüber sagen? Er hat einfach Tor des Monats geschossen. Top 1 von Magenta, der Lümmel, genau. Ist halt einfach geschickt gemacht. Und das ist wieder auch mal bezeichnend, aber auch für unser Spiel. Weißt du, wir haben... Markus Höhn hat Magenta gesagt, die hätten zur Halbzeit 5 Tore machen müssen. Stimmt auch.
Ja.
Duisburg hätte vielleicht auch 1-2 machen können, wenn alles klasse gelaufen wäre, weil die hatten auch so eine Chance.
5 gesagt sogar, ich habe 3 im Kopf.
Ja, oder 3 von mir aus. Aber wir hätten definitiv, wir haben ja sogar ein Tor mehr gemacht, theoretisch, aber wir müssen, ja, dass das Tor nicht gefallen ist, könnte die Saison auch noch etwas erschweren, kommen wir gleich zurück. Aber gut, reden wir erstmal über das Blacher-Ding. Ist auch immer schön, Leo Weinkauf, der ja so weit vors Tor gelaufen ist, um seinen Leuten zu sagen, hier, letzte Reihe, geht bitte weiter nach vorne. Wenn der Ball zu euch prallt, könnt ihr schnell umschalten. Das war der Plan, hat Dotschev in der PK auch gesagt. Das hat Weinkauf genau richtig so gemacht. Also er hat gesagt, dass es seine Aufgabe war, oder dass es die Aufgabe des Teams war, halt in der letzten Reihe etwas höher zu stehen. Gut, ob man dafür jetzt quasi jedem das einzeln ins Ohr sagen muss, um so weit nach vorne zu laufen, weiß ich nicht. Aber anscheinend haben sie ja nicht gehört, deswegen ist er nach vorne gegangen und hat wild gestikuliert, hat dann alles gesagt und Blach hat sich gedacht, der Vollidiot steht vor seinem Tor, baller ich mal drauf.
Ja, der Schiri hat auch gestanden, er macht alles richtig, macht der Weinkauf da vorne, muss er selber wissen.
Ja, wissen wir ja, wenn der Schiri nicht explizit sagt, sich vor den Ball stellt oder einem die Pfeife ins Gesicht hält sozusagen, wenn er ihm auf die Pfeife zeigt, dann sagt er, okay, der Ball muss nicht freigegeben werden, sonst muss man auf den Pfiff bitte warten. Macht man ja auch eigentlich eher, wenn man jetzt sagt, die Mauer stellen. Blacher hat hingeguckt, genau. Er hat ihm zugenickt. Nonverbale Kommunikation. Aber
musst du abgezockt sein? Den Fairplay-Pokal gibt es vielleicht auch nicht mehr.
Aber das ist halt, nein, hat nichts. Was hat das mit Fairplay zu deinem Tor gemacht? Ja, gut, ich meine, das wird Sören Eismann auch sagen. Mit Sören Eismann auch sagen.
Ja, genau. Grundsätzlich, glaube ich, würdest du als normaler Spieler, das klingt halt auch ein bisschen falsch, also würdest du wahrscheinlich aber als Spieler einfach abwarten, bis zu dem Zeitpunkt, wo du siehst zumindest, dass der Torwart zurückläuft.
Ja. Warum denn? Also ist doch
Quatsch. Genau, im Prinzip, aber ich sage jetzt einfach nur so irgendwie so.
Er hat ja keine unfaire Situation ausgenutzt zu seinem Vorteil. Er hat ja einfach nur den Freistoß geschossen. Er hat sozusagen gesehen, die Lücke ist offen, das macht man ja beim Freistoß, ehrlich gesagt, auch, dass man dann sagt, okay, die Lücke ist offen, ich schieße drauf. Ja, Osnabrück, genau. Und deswegen, ich finde, das hat nichts mit unfair zu tun, das ist einfach nur clever.
Ja, das ist ja gut.
Aber gut, das sagt Sören Eismann über sich bis heute auch noch wahrscheinlich.
Ist halt schwierig. Das halt auch noch Lücke zu nennen, ist natürlich auch irgendwie verharmlos.
Ja gut, ich nenne das Tor komplett frei, ist halt eine große Lücke.
Der Grand Canyon des Fußballspiels.
Ja. Aber auch wie er perfekt es gemacht hat. Ich muss sagen, im Stadion habe ich es nicht gesehen. Also ich habe mich gewundert, dass alle gejubelt haben. Weißt du, ich habe so gesehen, der Ball fliegt sehr hoch und aus meiner Perspektive geht der meterweit drüber. Ne? Und
auf einmal hatte ich in dem Augenblick tatsächlich den Vorteil, ob ich saß zu Hause auf der Couch leider und gucke so, was? Ja. Ich wusste nicht, ob ich jubeln oder lachen soll.
Mein erster Moment war, warum? Ich habe erst so gedacht, die jubeln alle so mega laut. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, es gibt Ecke für uns. Habe ich im ersten Moment gedacht, wo ich dachte, okay, vielleicht war noch jemand dran. Und dann,
schöne Ecke.
Aber dann jubelt man doch nicht so laut. Das war, also, was ich jetzt sage, ist in Sekunden, also in Millisekunden durch meinen Kopf geschossen. Ne? Weil da war ich natürlich auch am Jubeln, obwohl ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich gedacht habe, what the fuck? Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, war meine erste Intention. Ja, und wenn man das sich nochmal anguckt, wie perfekt er ihn sozusagen in das, also wie heißt der, nennt man das auch Winkel, wenn er ihn unten reinmacht? Ist das auch der Winkel? Das ist der untere Winkel,
oder? Im Prinzip ist auch ein Winkel, ja.
Er hat quasi einen unteren Winkel gehämmert. In die offene Schatulle gehämmert und da denkt man sich auch, er wollte es genauso haben, er wusste, dass er reingeht, hat Blacher ja auch gesagt. Hätte ich auch gesagt, muss ich sagen, aber.
Ja, wäre daneben gesagt, ich habe ein bisschen überzockt.
Nee. Ja, genau. Aber perfekt. Also wirklich schönes Ding und ich musste da auch so ein bisschen
In dem Augenblick hat mich das so ein bisschen an einen Ironman-Auftritt erinnert. Das weißt du gar nicht mehr. Off-topic.
War ich ja so besoffen,
oder? Nee, du hattest auf jeden Fall eine Tun, das gehört ja dazu.
Ja, das
gehört dazu. Am Billard spielen und du hast wie auch immer die Kugel so angestoßen, dass sie über die gegnerische vor der liegenden Kugel rübergeflogen ist und dann reingegangen ist. Da habe ich auch gedacht, so hier, jetzt heißt es die Blacherkugel übrigens.
Okay, die Blacherkugel, ich bin halt ein richtiger Könner, das ist auch so.
Ja.
Je mehr Bier ich trinke,
Mit zwei Bier auf Kasse geht.
Ja, zu dem Thema sei noch dazu gesagt, das Spiel war an Ironman.
Ja, genau.
Und wer wissen möchte, was Ironman ist im Emsland oder in Meppen, der meldet sich gerne bei uns, wir erklären das dann ganz gerne.
Ja. Also so viel sagen wir schon mal, es hat nichts mit Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen zu tun.
Nein, mit deutlich anspruchsvolleren Übungen.
Und mehr.
Und mehr, genau. Und ja, dann war er drin und wir haben uns alle gefreut und dann habe ich auch nach Sekunden dann doch realisiert, dass er drin war und so weiter und dann war Duisburg quasi so ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen. Leo Weinkauf, was ich gerade sagen wollte, hat mich ein bisschen auch erinnert an Dennis Undaff gegen Unterhaching. Corona-Saison quasi, wo er dann an der Mittellinie auch über Mantel das Tor gemacht hat, wo man bei Mantel sich gedacht hat, er muss doch nur die Hände hochstrecken, hätte ihn abwehren können. Ja. Aber er ist auch so zurückgelaufen, aber gut, da hätte Leo Weinkauf niemals angekommen.
Ich glaube, das ist aber so.
Aber du bist auch einfach zu verdutzt
Torwart,
wahrscheinlich.
Genau, als Torwart denkst du, oh scheiße, das Tor ist frei, ich muss zum Tor. Du denkst, nicht an den Ball, der dir gerade näher ist, sondern du denkst einfach, ich muss das Tor schützen.
Ja, aber ich glaube, der ist ja wirklich so perfekt eingeschlagen, ich glaube, da wäre halt niemand reingekommen, sagt, hätte ich noch so strecken können. Aber gut, ja, es stand dann 1-0 für uns und Duisburg hat erstmal weitergemacht, wir haben Duisburg halt so ein bisschen machen lassen, das war wirklich unser einfaches Ziel, so Umschaltspiel wieder mal, alles so wie immer quasi.
Wobei ich das danach halt auch schon so ein bisschen gefährlich fand, weil also Duisburg wirkte natürlich auch aufgrund so eines Tors, ja, auf der einen Seite gestockt, aber auch halt ein bisschen aggressiver. Und die da einfach so ein bisschen locker loslaufen zu lassen, ist natürlich dann auch eine Gefahr in sich.
Ja, ne? Das stimmt schon, ja. Aber ehrlich gesagt fand ich alles gut, was wir nach vorne gemacht haben. Auch das 2:0, was dann wegen Abseits abgepfiffen wurde, war auch ein sehr schönes Tor. Nicht vorne im Abseits, genau. Man sieht es in der Wiederholung eigentlich sehr, sehr deutlich, dass Fassbender ganz dahinter den Ball ist. Und dann ist es ja kein Abseits, als wenn er sozusagen der letzte oder dann der letzte Mann ist. Aber der Ball ist dann halt die letzte Linie. Und das meine ich halt, was ich vorhin meinte, wird uns vielleicht noch schaden, weil ein Fassbender hätte dieses Erfolgssystem sehr gut gebrauchen können.
Definitiv.
Ist ja einer, der viel arbeitet, der viel rennt, der auch Räume erspielt, der immer noch ein bisschen Probleme hat, sich ein bisschen zurechtzufinden in der dritten Liga. Aber er findet sich immer besser in unserem Team zurecht. Und ein Tor hätte ihm auf jeden Fall helfen können, dann auch etwas sicherer und selbstverständlicher vor dem Tor zu werden. Weil gerade das eine Ding, was er verballert hat in der zweiten Halbzeit, wäre mit einem Tor im Rücken wahrscheinlich locker drin gewesen. Also das ist halt so, da vielleicht auch wieder zu doll nachgedacht und vielleicht auch ein bisschen auf den falschen Fuß gehabt den Ball. Und dann, ja, aus dieser Riesenchance dann nichts gemacht. Aber ja, dann das Abseits-Tor zurückgepfiffen. Leider.
Nicht Abseits-Tor,
ja. Ja. Zurückgepfiffen und ja, war ja nicht nur die einzige Chance in der ersten Halbzeit. Wir gingen dann halt auch, frohen Mutes sozusagen halt auch in die Halbzeit und zweite Halbzeit, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass wir die letzten 5 Minuten auch nur mit 10 Mann gespielt haben, ist mir so nicht aufgefallen, das meine ich jetzt nicht despektiv Duisburg gegenüber, sondern dass Blacher halt gewechselt wurde in der Pause, habe ich mitgekriegt und dass er halt am Rand behandelt wurde, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, im Fernsehen sieht man das ja klar.
Ja.
Ist klar, wir wissen ja auch, Adduktoren sind es ja, warum er auch gegen Osnabrück nicht gespielt hat. Ich hoffe, er ist gegen Magdeburg wieder fit. Er ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, den wir unbedingt brauchen dann in dem Spiel. Aber ja, Jonas Fedel kam dann rein in der zweiten Halbzeit und hat es ehrlich gesagt gut gemacht. Ja. Hat mich definitiv gewundert, weil ich auch immer noch der Meinung bin, dass wenn wir ein 1:0 halten müssen, ein Florian Egerer deutlich wichtiger ist als ein Jonas Fedel. Und das meine ich auch nicht despektierlich Fedel gegenüber. Fedel ist halt jemand, der hat einen etwas größeren Offensivdrang. Mhm. Und das als Innenverteidiger finde ich auch schon interessant, aber der spielt auch deutlich gefährlichere offensive lange Bälle.
Wobei, da bin ich ja da ein bisschen anderer Meinung. Weil ich finde ja mit dem 1-0, klar, musst du da halt erstmal drauf bauen, dass du das hältst. Auf der anderen Seite darfst du halt das Spiel nach vorne nicht einstellen, sondern musst halt versuchen, irgendwie nach Möglichkeit, wenn du nochmal einen Schockmoment erlebst vom Gegner, das 2:0 irgendwie einzufädeln.
Ja.
Und einzufädeln.
Ungewollt gut.
Ungewollt.
Da ist natürlich der Fädel besser zum Fädeln.
Das ist vollkommen richtig. Und ich wollte auch gar nicht sagen, dass es jetzt ein Fädler war.
Ein Fädler war. Ein Fädeler. Naja.
Oh,
ja, das war gesteckt. Nee, weil wahrscheinlich hat Rico Schmidt sich auch gedacht, und was ja auch richtig war, wir haben die erste Halbzeit ist versäumt, oder wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben es nur versäumt, die Tore dann eiskalt wegzumachen. Ein Jonas Fädel, der ist jetzt halt wichtiger, damit wir halt dieses Spiel weiterspielen können.
Ja.
Und ja, hat ehrlich gesagt ja auch ganz gut funktioniert. Ja, ich glaube so, also bis auf diese eine riesen Fädel-Chance gab es ja ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel. Es gab noch einen Lattentreffer etwas später noch von Duisburg, ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Das habe ich mir nur aufgefallen, weil Kicker es geschrieben hat und ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und habe gesagt, boah, okay, ja, hat er die Latte auch nur ganz, ganz, ganz leicht geküsst. Aber alles, was Duisburg, außer die eine riesen Duisburg-Chance, wo ich sage, da ärgere ich mich fast, dass es abseits gewesen war, weil die hat Erik so unfassbar gut rausgeholt, die hätte ich ihm echt gegönnt. Ich meine, gut, die Parade hat er gemacht, dann kriegt er natürlich logischerweise auch dadurch auch Selbstvertrauen, wo dann wegen Abseits abgewählt, wo Stoppel ganz frei auch vorm Tor stand. Aber wie er den auch wieder geholt hat aus kurzer Distanz, hat er mal eben wieder hier die Krake raushängen lassen, seinen Körper ganz groß gemacht, so als Art Handballkeeper. Richtig gut. Und da merkte man auch, trotzdem er wenig zu tun hatte, also zweite Halbzeit, auch Duisburg hat dann auch gewechselt und hatte auch die ein oder andere Halbchance durch Stoppel. Doch Stoppel kam einmal im Freistoß und einmal halt er selber aus, ja, 20 Metern oder so. Alles nicht so gefährlich. Alles, wo man so dachte, jo, die Offensive, der offensive Drang von Duisburg ist jetzt eher komplett weg. Ja, und dann haben wir halt irgendwann auch das Spielen eingestellt. Ich weiß gar nicht, wann, das war, glaube ich, in der 75. Minute ungefähr, wann wir dann das erste Mal gewechselt haben. Oder das erste Mal groß gewechselt haben. Müsste ich mal eben nachgucken. Aber da haben wir auch Krüger rausgenommen, was unser Spiel auch nicht so gut getan hat.
Nee, Krüger. Da wird es natürlich plötzlich auch wieder viel ruhiger, ne?
Ja, also absolut.
Wenn noch ein weiterer Aggressor dann plötzlich weg ist.
Mhm. Ja, genau, also so ist auch die letzte Anspielkette. Dann musste halt wieder Tanko die letzte Kette übernehmen. alleine auch, das ist halt immer wieder Ding, ach ja, genau, hier als Yibi und nee, stimmt gar nicht, nee, als FZF reinkam für Krüger in der 76. Minute. Da hat man halt schon gemerkt, okay, wir bringen halt einen, wie der FZF, der auch einen Offensivdrang hat, aber halt eher doch der Sechser oder Achter ist. Und da hat man im Team auch gemerkt, vielleicht war es auch einfach die Ansage, ihr Jungs, 1-0 halten, wir haben es jetzt 75 Minuten probiert, wir haben jetzt das eine Tor, Duisburg kriegt nicht ganz so viel auf der Reihe, das verteidigen wir jetzt alles noch gut weg. Und dann nehmen wir die 3 Punkte mit nach Hause. Das war wahrscheinlich so ein bisschen die Ansage und ist ja auch nicht so verkehrt. Ich meine, wir haben, das war der erste Auswärtssieg unter Rico Schmidt, war der erste Auswärtssieg seit 203 Tagen oder sowas. Und dass man dann lieber darauf spielt, das jetzt noch nach Hause zu bringen, ist in der 75. Minute nicht verwerflich. Hat halt dem Spiel halt nur nicht gut getan. Also das stand halt wirklich hinten drin und ein Doppelkampf kann halt immer mal ein gutes Tor machen oder ein Ademi, der auch in der Nachspielzeit auch noch eine gute Doppelchance hatte, die wir alle weg verteidigt haben. Also wieder so ein Ding, ne? Leidenschaftlich schmeißt sich jeder in jeden Ball. Hatten wir letzte Saison, mein Lieblingsspiel letzte Saison war dann immer noch das Heimspiel gegen Ingolstadt, als wir 2-0 gewonnen haben. Auch diese leidenschaftliche Verteidigung war großartig und das hat jetzt auch wieder gut funktioniert. Trotzdem muss man halt immer noch sagen, wenn wir jetzt auf die 90 Minuten so komplett zurückblicken,
da geht noch was.
Gutes Spiel war das nicht.
Nee.
Also wir haben 1-0 gewonnen, wir haben ganz hoch verdient 1-0 gewonnen.
Das, was wir mittlerweile halt auch drauf haben, ist ungefähr eine Halbzeit ganz gut drauf zu kriegen.
Ja.
Aber die zweite Halbzeit ist dann immer so ein bisschen, ne, ich scheue mich davor zu sagen, es sind die 45 Minuten des Todes. So ganz dramatisch ist es auch nicht.
Aber da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ja. Also ist ja auch nicht so, dass wir die zweite Halbzeit nicht überlegen waren. Ne? Wir haben ja eigentlich immer noch das Spiel bestimmt. Hat sich eine Fassbänder-Chance. Und Ole Kolper muss ich auch nochmal dazu sagen. Immer wird ja so gesagt, Blacher ist so unser Königstransfer. Ich sehe ehrlich gesagt immer noch Kolper stärker als ihn. Ja. Also Kolper ist ja auch unfassbar. Der wirft sich auch in alles rein. Ist hinten gut und vorne sehr, sehr stark. Könnte mir halt auch vorstellen, ich weiß nicht, ob wir es im letzten Podcast gesagt haben oder nur privat, dass Kolper vielleicht auch ein Grund ist, dass ein Koruk nicht mehr spielt, weil die beiden nicht so gut zueinander können. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Kolper Ricos Liebling ist.
Ja, und du hast aber auch gemerkt, dass halt die Chemie zwischen Kolper und Krüger halt besser funktioniert.
Ja, genau, weil ich glaube nämlich, dass Kolper Räume beackert, die halt Koruk auch beackert. Und zwei Alpha-Tiere, die sich in den Weg kommen, funktioniert halt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es zwischen denen teammäßig nicht stimmt oder so, aber ich glaube, dann frustriert das auch irgendwie beide, wenn beide dann ihr Spiel spielen wollen und es nicht können, weil der andere dann im Weg steht. Genau, und ein Krüger steht höher, kann aber Bälle nicht so gut festmachen. Das ist halt alles so ein bisschen, also so eine Fusion aus Koruk und Krüger wäre perfekt, glaube ich, für unser Spiel. Vielleicht haben wir den ja jetzt, müssen wir mal abwarten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was so guter Paso für eine Art Stürmer ist. Ich kann mir das nur erahnen, so wie ich seine Statur sehe, halt 1,90 groß, etwas breiterer Typ halt, dass das halt eher so eine Art Stoßstürmer ist, der großer Undarf, genau, der halt die Bälle gut festmachen kann. Ich habe keine Ahnung, was er für Pässe spielt. Ich habe keine Ahnung, wie er sich in den Raum bewegt und so weiter. Sehen wir jetzt vielleicht gegen Magdeburg. Vielleicht sehen wir
auch mal das eine oder andere Kopfballtor. Dann
halt. Vielleicht das eine oder andere Kopfballtor, genau. Ich glaube, das ist halt so eine Art Yibi. Und wenn er das halt irgendwie offensiv zur Geltung bringt, Yibi bringt es ja offensiv auch ganz gut zur Geltung, dann haben wir, glaube ich, noch viel Spaß an dem Jungen.
Mir wurde gesagt, das ist halt so ein bisschen so eine Art Proschwitz, wo ich gesagt habe, hoffentlich reden wir nur vom Spiel. Mannschaftsdienlich war der Mann halt nicht und gesellschaftsfähig war der Mann halt auch
nicht. Nein, war absolut nicht. Nee, ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich direkt sympathisch. Ich fand auch, als ich seine Vita dann gesehen habe auf Mappen.
Stand er gleich auch in einem sexy Pulli, muss ich sagen.
Ja, ich finde unsere Streetwear echt gut geil. Da muss man echt mal gucken, was man da so mitnehmen kann. Ja,
alles. Mit dem richtigen Geld kannst du alles
mitnehmen. Ja, gut, da hapert es dann meistens. Gut, aber ich bin echt mal gespannt. Seine Vita sah ja doch ganz schön aus. Wir können ja gleich noch auf ihn kommen, weil als ich mir dann geguckt habe, was?
Ja, erzähl mal weiter.
Warum guckst du? Was habe ich gesagt? Habe ich was Doofes gesagt?
Klang so komisch.
Aber was habe ich denn gesagt?
Dass wir gleich noch auf ihn kommen können.
Auf ihn zukommen. Ja, na egal. Jedenfalls reden wir noch über seine fußballerischen Qualitäten. Ist das besser? Weil wenn man sich anguckt, wie torgefährlich er dann wirklich war, dann könnte man wieder mit Aber kommen. Aber wie gesagt, machen wir dann vor dem Frauenspiel gegen Duisburg, weil das ist ja zeitlich dann perfekt einzuordnen. Und machen das Duisburg-Spiel erstmal fertig. Ja, schöne Feierei noch im Fanblock. Das hat echt Spaß gemacht dann mit der Mannschaft. 900 Meppen, die da waren, die dann super erst vom Meppen anstimmen. Ist ja immer noch mein absolutes Lieblings, Anstimmen oder Fanhymne, wie auch immer man das sagt. Ja. Außer gegen Mappen kann man verlieren, das ist auch in Ordnung, aber das sollte man nicht in der 60. Minute anstimmen, da kommen wir gleich noch gegen Osnabrück drauf zu. Ja, das kam aus dem Gästeblock, da habe ich auch gesagt, Jungs, bitgen früh, wir sind hier immer noch, ich führe zwar 3-1, aber ja gut, egal.
Und das letzte Derby ist noch nicht so lange her, dass es so gut ausging.
Event, genau. Und ja, dann haben wir halt ja, das
Demut.
Spiel. Demut. Aber Duisburg nochmal eben zurückzukommen, dann ja, haben wir die in die Krise geschickt, haben wieder einen Trainer gekillt. Was ist der Mappenfluch? Normalerweise ist ja immer nur gegen Kaiserslautern der Fall. Aber jetzt haben wir es auch mal mit Duisburg geschafft. Also ich weiß nicht, ich glaube, man wird auch im Endeffekt ganz froh sein, wenn Dotschev nicht mehr da ist. Weil, ja, es, auch als ich mit dem Duisburger gesprochen hatte, die Pfiffe gegen Dominik Schmidt, die sind mir im Stadion logischerweise nicht aufgefallen. Auch nicht, dass er da weinend einem Kollegen an die Schulter sich angeschmiegt hat sozusagen. Also was da so genau los war, ich kann es immer ehrlich gesagt noch nicht ganz genau verstehen. Also um nochmal eben das zu sagen, der hat wohl bei dem Relegationsspiel Köln gegen Kiel sich in einem Kiel-Trikot gezeigt. Und das ist auch wohl jemand, der hätte gehen sollen, dann doch nicht geht oder so ähnlich. Und das nehmen die Duisburg-Fans so ein bisschen übel, aber wie gesagt, der eine Duisburg-Fan versicherte mir dann eigentlich, dass die Pfiffe nicht eher gegen ihn gerichtet waren, sondern gegen einen Dotschev, dass er ihn jetzt bringt, so ein bisschen als Hilflosigkeit und in dieser Situation ihn zu bringen, der dann, Dotschev hat ja dann versucht zu erklären, ja, das ist halt mein kopfverstärkter Spieler und ich dachte, vielleicht geht noch nach Standard irgendwie was. Ja, es hat alles sehr ärgerlich gelaufen für ihn, für Dominik Schmidt. Der Verein hat ja auch noch eine Mitteilung rausgegeben, dass wir ein Team sind und man sich nicht gegen Einzelne stellt. Ihr könnt sauer auf uns sein, aber nicht auf ihn sozusagen. Ja, gut, genug Duisburg jetzt erstmal. Die Heimfahrt war dann auch wieder sehr schön. Wie gesagt, Duisburg sind wir ja immer gerne.
Ja.
Also ich.
Ja, ich bin auch gerne. Ja.
Es ist auch ein schönes Stadion wohl.
Zwei Jahre her gewesen, auch 2. Oktober, das weiß ich doch genau.
Stimmt, das war genau der gleiche Tag.
Ja.
Ja, da ist
mein Sorge
egal. Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, dann ist Zeit zum Essen.
Dann ist Zeit. Was zum Essen?
Was zum Essen?
Wieso Essen?
Wir sind jetzt bei den Damen, oder nicht?
Ja, ja, aber die sind Leipzig.
Oder? Hä, sind wir nicht? Hatten wir das Rasenball?
Rasenballsport Leipzig.
Wieso habe ich denn SGS Essen?
SGS Essen war DFB-Pokalsieg, Niederlage. Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja,
haben wir
schon drüber gesprochen. Ah, siehst du, die ganzen Termine, Frauen, Männer und so weiter, da war gar nicht dritte Liga und trotzdem ist immer noch Fußball. Am
nächsten Tag, ja, ich dachte, wir nächsten
Tag, naja. Nee, das war nach dem Essenspiel und dann kam der Tabellenzweite, Rasenballsport Leipzig, zu uns in die Hensch Arena tatsächlich. Also wir spielen ja in Hensch Arena, wenn wir, ja, nicht, wenn die Männer da nicht spielen, dann dürfen die Frauen da spielen. Sonst spielen wir im Waldstadion, was mir auch ganz sympathisch ist. Ich mag das Waldstadion immer wieder gerne, so schön eng und keine Absperrung quasi. Ja, und Rasenball hat tatsächlich auch so einen Fanclub mit. Da stand dann halt irgendwie Tradition seit 2011 drauf. Ja, interessant ist, also Tradition und Leipzig in einen Satz zu bringen, ist halt immer so ein schwieriges Ding. Leipzig Tabellenzweiter gewesen zu haben, also richtig ein Spitzenspiel. Leipzig ja auch eine Mannschaft, die wie bei den Männern auch mit viel Geld schnell hoch wollen.
Ja, im Prinzip war das ja das erste richtige Aufeinandertreffen der beiden Boliden dann.
Ja, 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 wirklich. Ja. Also war auch unser erstes Spitzenspiel. Wir haben ja bisher alle Aussteiger vernichtet. Und auch eher so mit unterklassigen Mannschaften in der zweiten Liga uns abschlagen müssen sozusagen. Und da kam halt jetzt mal ein Spitzenteam. Und man hat in der ersten Halbzeit auch wohl gemerkt, dass wir, also wir kamen relativ gut ins Spiel. Wir haben halt echt versucht, das Spiel so an uns zu reißen, muss man sagen. Und auch Leipzig zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Und es hat, ja, ich sag mal, bis zur 30. Minute okay funktioniert. Also man hatte auch wohl Chancen, man hat versucht, über außen auch viel zu machen. Es hat alles eher im Ansatz hängen geblieben so ein bisschen. Das hat dann gerade ab der 30. nicht so mehr so gut funktioniert, weil da auch Leipzig immer stärker wurde. Leipzig hatte dann auch so die ein oder andere Torchance. Jetzt nichts krass Gefährliches, aber man hat schon gemerkt, die trauen sich tatsächlich sehr weit in den Strafraum rein und man hat auch gemerkt, okay, die stehen nicht umsonst auf Platz 2.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt dann doch eine andere Geschichte als die Aufsteiger, die du dann sonst so bisher, wie du es so schön gesagt hast, abgefrühstückt hast.
Ja, außer Nürnberg. Nürnberg ist ja auch Dritter im Moment nach dem Duisburg-Spiel. Auch Aufsteiger zwar, aber anscheinend auch wohl jemand, der aufgrund des Namens wo gerne in der ersten Liga spielen möchte. Und da haben die vielleicht der Gesamtverein auch gedacht, alles klar, dann geben wir euch ein bisschen Geld und dann kauft ihr schon ein paar Spieler. Weiß ich aber auch nicht, das ist jetzt nur spekulativ. Aber ja, ja, zur Halbzeit, ich war relativ unzufrieden, muss ich sagen, mit dem Spiel. Weil, ja, das war man halt so noch nicht gewohnt, dass man dann halt wirklich doch so abbaut. Ich bin jetzt, ist nicht so, dass ich jetzt meine, dass man halt nicht schlecht spielen darf oder nicht, ja, nur mittelmäßig spielen darf, sag ich mal, gegen den zweiten. Es ist halt so, wenn man 30 Minuten lang okay gespielt hat, auch nicht, wie gesagt, nicht überragend, weil die halt auch was können. Das ist ja nun mal so.
Dürfen sie auch.
Dürfen sie, ja, so ist es ja nicht. Ist ja kein Ding. Aber dann hat man halt ein bisschen abgebaut, hat sich so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, den Schneid abkaufen lassen, da war ich ein bisschen, ja, unzufrieden.
Es kam also so das Gefühl auf, dass man denkt, oh, man steckt so ein bisschen ein.
Also ja, genau. Also man kriegt jetzt vielleicht zum ersten Mal so einen Dämpfer oder so. Aber was Theo und Roger in der Halbzeitpause gesagt haben, oder war gefruchtet. Die zweite Halbzeit war der beste Fußball, den ich hier, glaube ich, je gesehen habe, von den Frauen, muss man wirklich sagen, also wie sie da gespielt haben, war richtig gut, weil man hat auch die Tore zur richtigen Zeit gemacht, das erste Tor wieder in der 51. Minute durch Sarah Schulte, auch ein wunderschönes, also richtig geiles Tor, muss man einfach sagen, man hat es jetzt richtig gut geschafft, auch über die Außen stark zu kommen, man hat es halt geschafft, auch im Zentrum Überzahl zu haben, was auch wichtig war in diesem Zeitpunkt, also Alexandra Emmerling und Sarah Schulte waren halt, ja, hätten beide annehmen können, man hat Alexander Emmerling hat die Torhüterin halt so ein bisschen verunsichert, glaube ich, oder ein bisschen, ja, stand halt so da, dass man denkt, okay, was soll ich jetzt machen? Hat dann ist der Ball halt zu Sarah gekommen, die hat dann unter dem Torwart durchgespielt und 1-0, da war die Stimmung gut, trotz schlechtem Wetter, fällt mir auch gerade noch so ein, wo ich gerade das Wetter hier sehe. Habe ich mich in der Halbzeitpause dann auch nochmal unter die alte Tribüne gestellt, weil ich wollte mich dann doch nicht zu sehr voll regnen lassen.
Hast du sonst Süd gestanden oder wie?
Ja, ich stehe immer auf der Süd, ich bin da. Also ich bin ja auch, ich mache ja ganz gerne Stehplatz, vor allen Dingen dann mal so, wenn man da halt so einfach alleine steht. Auch kann man auch nochmal eben dazu sagen, die zweiten Männer, die zweite Mannschaft der Männer kam auch noch dazu, Tobias Bartels und noch ein paar Spieler und ich glaube auch ein paar E-Sportler kamen dann halt dazu und haben noch ein bisschen mitgeguckt. Weil die zweiten Herren, die hatten ja Punktspiele in Bad Bentheim, haben da 5-0 gewonnen, haben jetzt am Wochenende auch gegen Sportverein Schwefing 5-0 gewonnen. Das ist das dritte 5-0 in Folge. Auch im Moment erster, auch starke Saison, aber auch nur ein Punkt hinterm Nicht-Aufstiegsplatz. Also Platz 2 ist Eintracht Nordhorn, da nochmal einen Kurs eingeworfen. Gutes erstmal mit dem Trivia-Wissen. dann kamen die auch noch dazu und mussten, haben sich halt. Alter, Nordhorn, zweiter.
Die sind wieder so cool.
Die sind wieder gut, ja. Ist doch überraschend. Weiße Elf Nordhorn ist kurz vorm Absteigen, glaube ich. Also, ich weiß nicht genau, wie viele absteigen. Einer oder zwei oder drei, keine Ahnung, eher unten. Aber gerade wir beide, Eintracht Nordhorn und Meppen halt, wir sind halt oben dabei. Danach ist eine etwas kleinere Lücke. Aber ist auch krass. 10 Spiele, 28 Punkte. Das heißt, ein Unentschieden, sonst nur Siege. Und auch ein unfassbares Torwart mit 44 Toren in 10 Spielen. Das ist auch schon der Hammer. Und 5 Gegentore, glaube ich. Also, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, aufzusteigen. Also werden ja immer so die Unaufsteigbaren geschimpft, was halt einfach unfair ist, weil ja auch 2 Jahre Corona kein Aufstieg möglich war.
Nennst du einfach Waldhof Mannheim.
Waldhof Mannheim, genau. Die sind ja immer selber gescheitert und die Meppner konnten da jetzt 2 Jahre in Folge nichts für. Gut, egal, kommen wir zu den Frauen zurück. Das 1-0 in der 51. Minute war, wie gesagt, ein guter Zeitpunkt. Dann das 2-0 direkt nachgelegt, ein paar Minuten später. Auch Bianca Becker, eine Art blacher Tor, ein direkt verwandelter Freistoß. Ich habe ehrlich gesagt erst gedacht, dass das eine Ecke war, die dann abgelegt war und dann reingegangen ist. Aber es war ein direkter Freistoß, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Generell ist es auch immer schwierig zu recherchieren, wenn man nochmal nachgucken will. Zum Beispiel, ich habe fälschlicherweise, ärgere ich mich immer wieder drüber, wenn ich wieder was falsch mache. Ich schreibe ja immer die Tore und so auf. Und ich war mir relativ sicher, dass das 1-0 Bianca Becker vorbereitet hat. Also auch, aber es war Lisa Josten. Aber das Ding, schön, Torwart sah auch ein bisschen unglücklich aus, aber hat sich auch einfach wieder gut ins Tor gelenkt, sozusagen ins lange Eck reingelenkt. Torhüterin war auch ein bisschen Unsicherheit, wie gesagt, beim 1-0 schon, jetzt beim 2-0. Aber ja, 2-0, 57. Minute, dann gab es das 3-0, man muss ja ehrlich gesagt mal, die zweite Halbzeit kann man einfach auch nur die Tore aufzählen, weil es gab halt
viel, viel mehr
Zeit, anderes gab, ja, es war ein 5-0 in 45 Minuten und wir haben halt einfach Leipzig komplett überrannt. Nach dem 2-0 waren die komplett verunsichert und die mussten auch noch verletzungsbedingt ihre Kapitänin, glaube ich, auswechseln. Und das war zusätzlich bitter. Das war, glaube ich, schon nach dem 3-0, also das fantastische Weitschusstor von Alexander Emmerling. Wirklich geil. Aus 30 Metern, 35 Metern in den Winkel oder vielleicht ein bisschen tiefer. Aber Weitschusstore sind ja auch ein gutes Mittel gegen Frauen, in diesem Fall gegen Torfrauen, weil die ja alle halt ein bisschen kleiner sind. Auch unsere Torfrau ist ja Vanessa Fischer ist ja auch etwas kleineres Kaliber sozusagen. Da sind halt solche hohen Bälle halt ein effektives Mittel und so sah es halt auch, sah ein bisschen komisch aus, aber es war halt einfach ein unfassbar geiler Schuss und auch ein geiles Tor. War auch Tor der Woche bei Stage TV, glaube ich. Hier Stage Football. Von daher Schönes Ding. Und nach dem 3-0 war das Spiel halt durch. Da war klar, der kommt dann nicht mehr zurück. Und nach der Verletzung, ja, war, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es nicht schlimmer war. Sie musste humpelt vom Platz. Das sah schon nicht so gut aus. War auch ein Foulspiel von uns, muss man fairerweise sagen. Also das ist natürlich immer bitter und das will ja auch niemand. Aber gut, so ist Fußball nun mal. Deswegen hoffe ich einfach, dass da alles wieder gut ist. Ja, und das 4-0, Sophie Thiemann eingewechselt, Sophia Thiemann, das 4-0 vorbereitet, auch wieder auf Sarah Schulte. Und das 5-0 selber gemacht, auch wieder alles über... Also das 5-0 ein schöner Konter, muss man auch sagen, dass man auch nochmal kontern durfte im eigenen Stadion beim 5-0, das war kurz in der Nachspielzeit. Aber alles über die linke Seite, die Tore gefallen, war richtig, ah nee, stimmt gar nicht, das 4-0 von Thiemann war, von Schulte war nämlich so ein doppeltes Pfostenschuss, so ein bisschen auch wie in Duisburg. Halt erst an die Latte geschossen, dann an Pfosten, so ein bisschen Ping-Pong-mäßig und dann drin, aber das 5-0 war dann über die linke, der gute alte Flipper-Automat, genau, das 5-0 kam dann über die linke Seite, Ball reingeflankt und echt alles schön. Also da muss man einfach sagen, richtig gut ausgespielte Konter.
Und das war dann der 5. Sieg in Folge, also in 5 Spieltagen, also zumindest in der Liga. Ne? Wenn man
ja,
haben wir
klar.
Da schon hingehauen. Und da ist natürlich auch schon mal
eine Hausnummer,
ein gutes Polster, mit dem du halt weiter in der Liga gehen kannst.
Ja, absolut. Es steigen ja 2 Mannschaften auf, also dann hatte man jetzt 5 Punkte Vorsprung oder 6 Punkte Vorsprung, glaube ich, vor Platz 3 und ja, man hat auf jeden Fall gezeigt, hier Mädels, ich wollte jetzt Jungs sagen, aber nee, hier Mädels, ihr müsst mit uns rechnen, wir stehen oben, wir können auch gegen gute Mannschaften punkten und ja, das war halt einfach ein richtig hammergeiles Match, muss man einfach wirklich sagen. Diese Halbzeit war wirklich für jeden Kritiker, der sagt, Frauenfußball, ne, der soll sich das gerne mal angucken und allein bei Stage kann man sich die Tore noch angucken oder Highlights, das waren in diesem Fall halt nur die Tore. Das war halt ein guter Fußball und das war halt richtig, richtig, richtig stark. Und das hat mir echt gut gefallen. Deswegen, ich freue mich halt immer, wenn die Frauen spielen, dann gucke ich mir das immer an. Auswärtsspiele halt, wie gesagt, wenn das näher dran ist, dann fahre ich da auch wohl gerne hin. Duisburg war jetzt mein erstes Auswärtsspiel, habe ich jetzt auch meine Wand gepinnt, so der Karten, die etwas besonders sind. Deswegen sammle ich die jetzt so, was ich noch so habe. Ja, ich bin jetzt erst die Saison damit angefangen, weil letzte Saison, sagen wir es mal so, von den Karten, die ich noch so habe, die habe ich dann da dran gehängt und ja, das nimmt auf jeden Fall einen Platz mit ein.
Eine Geisterkarte war.
Geisterkarte ist dabei, genau, hier ein Europapokalspiel. Den Derby-Sieg, über den wir jetzt gleich sprechen und halt diese Karte, erst Auswärtsspiel der Frauen in Duisburg, wo wir auch gleich drüber sprechen, aber ja. Gut, ja, sprechen wir jetzt über Osnabrück, oder?
Sprechen wir über Osnabrück,
genau. Dann zwischen war ja eigentlich nichts, also das Spiel der Frauen war ja am Sonntag und dann am Mittwoch war schon wieder Pokal. Wir gehen in die Länderspielpause und wir durften dann am Mittwoch halt nochmal ran im Pokal. Relativ wenig los in Osnabrück. Was ehrlich gesagt verständlich ist, wenn man sich die Ticketpreise anguckt. Ich weiß nicht genau, wie teuer ein Ticket in der Saison ist, aber 35 Euro für einen Sitzplatz ist schon frech.
Boah.
25 halt für Gäste.
Also auf diesem Stehsitz.
Auf dem Stehsitz-Moped, genau. Ja. Genau. Aber ja, wir haben dann uns mal Steh gegönnt. Wir standen auch relativ weit oben mal. Da hat man einen guten Blick auch wohl. Und war auch schon wirklich warm im Stadion, muss man sagen. Ich habe mir mein hier gelb-rotes Trikot mal wieder angezogen, weil ich mag das ja auch einfach.
Damit war Lukas übrigens auch in Duisburg sehr gut zu sehen, als das Spiel vorbei war und abgepfiffen wurde, ja. Die Leute halt in Scharen den Gästeblock verlassen haben, stand halt ein Typ in Rot und Gelb rum.
Ja, ein so ein Vollidiot, der auch die ganze Zeit auf sein Handy guckt, das sieht ein bisschen dämlich aus. Oder auch wenn alle am Feiern sind.
Wir haben das Bild ja nicht veröffentlicht.
Und wo alle am Feiern sind, da bin ich der Einzige, der da ruhig steht, weil ich ja für Social Media ein Video machen musste. Ja, ja, du, das bringt der Job mit sich sozusagen. Ne?
Job. Wirst du bezahlt von uns beiden oder was? Muss ich nochmal erzählen.
Jedenfalls, genau, ich hatte mein gelbes Trikot wieder an und ich habe mir dann...
Übrigens schön. Ist übrigens nicht so schön, dass wir diese Stadtwappenfarben nicht mehr haben für auswärts. Aber
nee, genau, ist jetzt das Ausweichtrikot geworden. Ja,
leider.
Ja, das mögen ja die. Ganz viele mögen das ja nicht. Die sagen ja immer, das sieht aus wie Tusse Lingen oder so ein Quatsch alle. Aber gut, ich finde das halt immer noch geil. Ich
betone gerne nochmal, es sind die Stadtwappenfarben. Es ist, wenn du Verbundenheit zur Stadt signalisieren willst, dann sind das genau die richtigen Farben. Und ja. Deswegen fand ich das
Trikot auch wirklich schön. Ich finde ja auch, ehrlich gesagt, einfach mal so Auswärtstrikots, die halt nicht so von der Stange sind sozusagen. Ich meine, gut, der Otto-Normalverbraucher kauft wahrscheinlich immer gerne schwarze Trikots, weil die halt auch schick aussehen. Unsere Auswärtstrikots sehen ja jetzt auch ganz schick aus. Trotzdem finde ich halt so... Das
ist nichts Besonderes.
Ne, eben, genau. Das hatten wir ja schon mal. Nur halt jetzt nicht in Gold, sondern in Silber halt. Ja. War halt ausverkauft. Aber gut, wenn das halt sozusagen die Fans damals schon gekauft haben, ob man sich jetzt ein schwarz-silbernes, also ein schwarz-goldenes Trikot neben einem schwarz-silbernes nochmal hängt, ist fraglich. Und ja, ich kann es auch immer nur betonen, ich liebe diese Trikots, ich trage sie jetzt auswärts halt immer wieder gern. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die, dass wir auch so gespielt haben dann in Osnabrück, was halt sehr verwirrend war, weil wir haben das Ligaspiel in Schwarz gespielt.
Ja.
Und dann haben wir doch, vielleicht ist das halt einfach auch unser besonderes Event-Trikot. Ich meine, gut, wir haben in Mannheim so gespielt, aber wir haben auch gegen Lazio so gespielt zum Beispiel. Also vielleicht ist es ja halt einfach so ein Ding, wo du denkst, ja, für Pokal holen wir die alten Dinger nochmal raus. Obwohl, alt war es ja nicht. Es war ja das erste, Duisburg war das erste Spiel mit dem Rückensponsor. Und da war der Rückensponsor dann auch drauf. Was immer wieder scheiße ist, weil, Rückensponsor bringt halt ein bisschen Kohle. Von daher will ich da gar nichts gegen sagen. Aber dieses Meppen ist dann halt so klein. Bei dem Stadttrikot natürlich auch schön, dass da Meppen draufsteht und nicht SV Meppen. Aber auf meinem Trikot oder auf unserem Trikot dann, was wir noch haben, da ist es halt logischerweise ganz groß drauf, weil da gab es ja den Rückensponsor noch nicht.
Ja.
Deswegen werde ich dieses Trikot auch immer gerne tragen, auch mit Janik Jeska-Czeski hinten drauf. Habe mich auch sehr gefreut, dass er eingewechselt wurde. Er kam auch nochmal an den Zaun. Und Rico kam, gehe ich schon zum Ende des Spiels, aber bevor ich es vergesse, Rico kam auch nochmal sozusagen, nachdem die Mannschaft gefeiert wurde zurecht, kam Rico auch nochmal an den Zaun und dann hat die letzten Fans, die noch da waren, haben immer gesungen, Rico auf den Zaun, Rico auf den Zaun, war sehr, sehr witzig. Er kam dann auch noch so ran, hat ein paar Fotos gemacht, ist nicht auf den Zaun geklettert, weil dann hätte ich davon Fotos und Videos gemacht, aber trotzdem, man merkt schon, Rico Schmidt, einfach ein Menschenfänger, der funktioniert im Emsland super gut, ist halt einer, der uns einfängt, wir fangen ihn, glaube ich, ein von der Mentalität her, ist einfach ein grundsympathischer Typ, alles, was Thorsten Frings halt nicht geschafft hat, ich will nicht sagen, dass er kein sympathischer Typ ist, aber alles, was er nicht geschafft hat, dann sagst du, okay, dafür kenne ich ihn halt nicht gut genug, ich weiß, ihr seid gute Kumpels.
Aber nein, das nicht, aber das ist ja schon schlimm genug, dass du halt das Gefühl von einem Rico Schmidt hast, der halt noch nicht eine ganze Saison da ist, dass er halt ein grundsympathischer Typ ist und das hat sich in einer Saison von Thorsten Frings nicht ergeben. Ich meine, das reicht mir quasi als Indikator schon aus.
Ja,
ich bin sonst nicht sonderlich mit ihm mitgenommen.
Gut. Jeweils, kommen wir erstmal zum Spiel, würde ich sagen. Ne? Also,
ich würde an der Stelle noch gerne sagen, wurde übertragen von der NOZ. Vielen Dank für gar nichts. Also,
ach, du bist einer, bei dem es nicht so gut gelaufen ist.
Ja, weil auf Mobile Devices lief das echt bescheiden,
um das nette Wort zu nehmen.
Ja, okay. Ja, also ich war da jetzt nicht sonderlich glücklich mit und ja gut, man hat sich so durchgehangelt und ist wieder neu gestartet und durchgehangelt und wieder neu gestartet und ein bisschen was habe ich halt gesehen.
Ja gut, okay, dann werde ich den Redefluss übernehmen und du wirfst dich ein, wenn du da was du sozusagen hast oder wie auch immer. Du hast ja dann doch noch ein bisschen gesehen. Die Tore hast ja bestimmt auch bei den Highlights oder so gesehen. Ja. Dann, ich meine, 5.000, habe ich vorhin gesagt, 5.000 Zuschauer nur, was sehr, sehr wenig ist. Also der Gästeblock war relativ voll. Also ich meine, gegen Osnabrück im Ligaspiel war 750 da, weil nicht mehr rein konnten. Jetzt haben sie, glaube ich, ein bisschen geöffnet und es hätten 950 reingekonnt. Aber es waren nur 600 da. Mhm. Gut für einen Mittwoch.
Ich würde sagen,
es
ist Mittwochabend.
Geht's noch? Aber ehrlich gesagt,
das ist hätte ich halt auch in Anführungsstrichen nur NFV-Poker.
Ja, weiß ich nicht.
Und dann hast du halt nur auch gerade die letzte Klatsche noch so hinter dir. Ja, also das wird den einen oder anderen auch noch. Ja, gut, auf jeden Fall hast du das letzte
verloren.
Spiel verloren.
Ja, okay. Ja, jedenfalls ist immer noch bezeichnet, ehrlich gesagt, so wie ich die Karten jetzt geholt habe gegen Osnabrück. Liga stand ich halt eine Stunde vorher an oder zwei Stunden vorher an oder anderthalb Stunden vorher an. Und hatte gehofft, noch Karten zu kriegen, was dann halt, also da war auch eine relativ lange Schlange, aber bei weitem nicht so lang wie das letzte Mal Osna, glaube ich, dass es Osna war, wo ich anstand. Ich hatte keine Angst, dass ich da keine Karten kriege. Schlimm war dann, als ich dann nach der Arbeit sozusagen dann zur Geschäftsstelle gefahren bin, dass ich der Einzige sozusagen war, der sich eine Karte geholt hat. Oder drei in dem Fall. Und naja, gut, aber es muss einfach daran liegen, hohe Ticketpreise, was die was die Heimfans abgehalten hat oder viele abgehalten hat, NFV-Pokal und 2G und Kontaktverfolgung, was unsere Ultras abgehalten hat oder vielleicht nur die Kontaktverfolgung, wie gesagt, ich weiß es nicht, hoffe, dass es nur das ist und dass wir halt Stimmung haben gegen Magdeburg, ich kann es immer nur betonen, weil mir das echt wichtig ist, weil sonst ist das halt irgendwie nicht so ein Fußballerlebnis, was uns hilft und was Spaß macht.
Genau, und nicht nur nicht für uns so ein Fußballerlebnis, sondern auch für die Jungs auf dem Platz.
Ja, genau. Ja,
die brauchen den Support.
Und auch die Ultras. Ich meine, die wollen auch ins Stadion wahrscheinlich.
Für die
Jungs auf dem Platz ist wichtiger, absolut. Gut, aber kommen wir zum Spiel. Es ging gut los. Also tatsächlich war ich als allererstes sehr, sehr überrascht, dass Hasi im Tor stand. Hat mich sehr gefreut, was Rico dann gesagt hat. Im Interview hinterher hat gesagt, ich verteile dir auch keine Geschenke, er hat es sich einfach verdient. Und so will ich das einfach auch hören. Dass er dann einfach, dass man nicht sagt, ja, der eine spielt Pokal, der andere spielt da. Nee, es spielt halt Hasi jetzt im Pokal war, dass sich halt verdient hat. Ne? Und dass man jetzt in der Saison nicht wild hin und her wechselt, das ist nun mal klar. So verunsichert man ja vielleicht auch seinen eigenen Mann in der Abwehr. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass Hasi und auch einen guten Job gemacht, muss man sagen. Wer ist auf jeden Fall auch einer, dem wir den Derby-Sieg zu verdanken haben. Und überrascht hat mich auch, dass Yibi von Afghan spielen durfte. War ja in Osnabrück im Ligaspiel auch so, nur da war Bünding halt noch mit der fünften Gelben gesperrt. Hatte ich aber immer noch im Hinterkopf gehabt, alles klar, der Mann spielt halt, weil er aus Lotte kommt, also zu uns gekommen ist aus Lotte. Und Münster auch gespielt hat, das sind ja alles so auch Vereine, die den Niederweißen nicht ganz so zuträglich ist. Ja, genau. Und der Hass, der hilft dann auch zu beflügeln. Aber nee, wir haben mal wieder eine Fünferkette ausprobiert. Und ich muss sagen, so gut hat es bisher noch nicht funktioniert wie in diesem Spiel. Hat mir richtig gut gefallen. Also wir haben ja dann eher mit drei Innenverteidigern gespielt, dass Yibi auch eher defensiv war, sich nicht so hat extrem vorne eingeschaltet wie dann halt noch, ich glaube, es war gegen Osnabrück, wo er dann wirklich offensiv auch mal davor gestürmt ist im Ligaspiel, sondern jetzt eher defensiv auch sehr gut funktioniert, zusammen mit Bülling und Putti als Dreierkette in der Innenverteidigung und unsere Außen auch sehr gut zurückgearbeitet haben, Hemlein und Guda. Und das hat so gut funktioniert, muss ich sagen. Also man hat ja auch den Osnabrückern zwar Raum gelassen, aber man hat denen eigentlich keine Torchance gegeben in der ersten Halbzeit, bis auf die allerletzte Szene. Und das hat man so gut gemacht, wo ich gedacht habe, ja endlich, es funktioniert. Weil Rico Schmidt versucht es ja immer und immer und immer wieder. Ja. Aber wenn es funktioniert, bin ich ja total d'accord damit. Ich mag die Fünferkette, ehrlich gesagt.
Was ja nicht bedeutet, dass es beim zweiten Mal wieder funktioniert.
Das ist natürlich richtig. Ja, genau, das ist ja auch so. Deswegen, also wir haben jetzt, und was auch funktioniert, war das Konterspiel. Aber sagst du erst
bitte. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch lustig, dass halt Yibi sich jetzt etwas defensiver verhält, obwohl er hinten eine viel gedrungenere Kette hat, wo er mal eher ausbrechen könnte,
genau,
als wenn du da halt mit drei Mann in der Verteidigung stehst und er sagt, okay, ich renne mal nach vorne.
Was? Ich glaube ehrlich gesagt, er wäre auch nach vorne gegangen, wenn es sich angeboten hätte, weil wir wenn sich dann ein Blacher hätte dann zurückfallen lassen. Ich meine, wir haben jetzt ja mit Egerer gespielt, gute Besserung ehrlich gesagt auch noch, weil das müssen wir auch noch sagen, er hat sich ja noch, heute ist glaube ich MRT-Untersuchung, hat sich ja noch sehr, sehr schwer am Kopf verletzt, also es hat sehr, sehr stark geblutet. Wie schwer es war, wissen wir dann heute irgendwann.
Ach, lieber einen Tag länger Pause machen.
Ja. Absolut, auf jeden Fall. Und gute Besserung. Ist dann halt sehr übermütig in den Kopfball gegangen. Das war auch kurz vor der Halbzeit und hat dann auch noch eine gelbe Karte gekriegt. Das sah auch ein bisschen bitter aus. Er dann mit seinem dicken Torwart auf dem Kopf und geschwollenem Gesicht. Ja, genau, die gelbe Karte hat ein bisschen an Kommender erinnert, als er das war, wo er dann von der Trage abgelaufen wurde, aber trotzdem noch die gelbe gekriegt hat.
Ja,
schon verrückt. Aber naja, gut. Egerer ja auch ein defensiv gutes Spiel gemacht, defensiv. Allerdings merkt man ihm so ein bisschen an, dass er halt hinter Kolper und Blacher so ein bisschen zurückgefallen ist. Also, dass er halt nur noch erste Wahl ist, wenn einer ausfällt. Oder ist er ja theoretisch auch nicht, weil Fedel ja auch eingewechselt wurde, zum Beispiel gegen Duisburg. Aber das kann ja auch die Gründe haben, die ich meinte, dass man da noch offensiver drängt. Und da ist ein Fedel halt einfach besser. Ja, aber dann hätte Yibi sich einschalten können, wenn Egerer sich hätte nach hinten fallen lassen. Deswegen, ich finde unsere Abwehrarbeit gefällt mir sehr, sehr gut. Sage ich jetzt aber immer mit einem gewissen Vorsicht, weil meinst immer, wenn ich sowas sage, dann geht es im nächsten Spiel in der Buchse.
Ja. Also du bist auf jeden Fall der Negativ-Nostradamus, das kann man wohl sagen.
Negativ-Nostradamus, das ist das Netteste, was du jemals zu mir gesagt hast.
Ja, weiß auch noch. Ich weiß nicht, wie jemand noch ein Tor schießen soll. 30 Sekunden später schießt der Gegner ein Tor. Das war
Ach stimmt, ja, genau. Das war gegen Freiburg, ne?
Ja.
Ach, ich muss übrigens auch noch sagen, ich glaube nicht, dass Super Ricci diesen Monat überhaupt ein Spiel macht. Das habe ich letztes Mal beim Nick Proschwitz auch gesagt. Und dann ist er abgegangen wie Sau. Deswegen muss ich das eben kurz hier gesagt haben.
Ich freue mich, dass er Samstag auf dem Platz steht.
Deswegen, also nie, der wird diesen Monat überhaupt kein Spiel machen. Das sei aus meinem Mund jetzt
gesagt. Wahrscheinlich dies ja noch gar kein Tor.
Wahrscheinlich nicht. Und das sei dazu gesagt, nur um das Anti zu triggern, wie man so schön sagt. Oder wie ich das gerade so erfunden habe. So, kommen wir aber dann erstmal zum 1-0. Ne? Das ist ja auch in der Siegminute gefallen, relativ früh. Und alles, was Guda in Duisburg scheiße gemacht hat, hat in Osnabrück wunderbar funktioniert. Also er hat 90 Minuten geübt in Duisburg, nur im Osnabrück diesen einen Pass auszuhauen. Pass auch voll, also wirklich, das Umschaltspiel. Also wenn in Duisburg haben die Konter null funktioniert, die haben eigentlich in Osnabrück wunderbar funktioniert. Also da muss man einfach sagen, Effektivität war da, was wir noch diese Saison überhaupt nicht gezeigt haben. Konterspiel war da, was wir diese Saison überhaupt noch nicht so in dieser Art gezeigt haben. Also wirklich Wahnsinn. Und ja, Tanku auch eigentlich alle drei Tore mit vorbereitet, oder eigentlich muss man sagen, er hat alle drei Tore direkt vorbereitet. Gut, dass das guter Ding, da war halt noch guter ein bisschen Tanku, dazwischen, Tanku, aber Tanku
im Prinzip wieder im Spiel, ne? Also ein paar Wochen lang gefühlt nicht gesehen, ja.
Ja.
Also wenig von ihm erlebt, sage ich jetzt mal, und jetzt dann halt im Spiel gegen Osnabrück ein wichtiger Bestandteil
einfach. Ja, Tanku lebt ja auch so ein bisschen davon, wenn er halt die Offensivarbeit halt nicht komplett alleine machen muss, ne? Das ist ja, gegen Duisburg war es ja so, als er da vorne alleine stand, war halt verloren auf letzten Posten so ein bisschen. Mhm. Aber wenn es dann halt so ein bisschen läuft, wenn er halt die Bälle aus dem Mittelfeld raus verteilen kann, ist das alles viel besser. Und ja, der Pass von Guda in die Mitte, richtig stark. Und Krüger, muss ich auch sagen, er stand ja nicht nur da und hat den Fuß gehalten. Nein, er hat ja auch dem Osnabrücker halt noch ein paar Meter abgenommen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Aber er hat dem Osnabrücker ein paar Meter abgenommen. Er war ja hinter dem Osnabrücker und hat es dann durch seine Schnelligkeit nochmal geschafft, gegen die Laufrichtung des Torwarts das 1-0 zu machen. Und ja, wir hatten Spaß im Block. Also das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Also muss man echt sagen. Also das 1-0 war richtig stark. Und ja, dann hat man Osnabrück halt so ein bisschen, ja, das Spiel überlassen. Aber wir standen halt wieder so sicher, wie gegen Duisburg auch, dass man eigentlich kaum richtig Angst haben musste, dass das 1-0 oder das 1-1 besser gesagt fällt. Man konnte sich wirklich darauf verlassen, dass wir, wenn wir den Ball haben, schnell umschalten können und ein Tor machen. Das ist jetzt nicht, dass wir die Bälle nur hinten rausgepölt haben und vorne gehofft haben. Nein, man konnte hinten auch aufbauen noch. Zwar auf Konterspiel ausgelegtes Spiel, das ist klar. Aber wenn du 1-0 führst, ist da ja auch ehrlich gesagt nichts Verwerfliches dran.
Ich meine, du standst ja hinten
auch
schön, wie vorhin schon gesagt, schön
gedrungen. Super gut,
ja. Dass du das halt auch mit Ruhe so ausnutzen konntest. Und da sind ja ein, zwei starke Spieler dabei, die den Ball zur Not ja auch bis in die Torzone tragen.
Genau. Und dazu sei auch nochmal gesagt, wir haben ja öfter mal auch Kritik an Markus Ballmer so ein bisschen laut werden lassen. Ja. Muss man aber einfach sagen, die letzten Spiele, die er einfach gespielt hat, war er mit der beste Mann hinten. Er hat sich auch mit seiner Rolle als Außenverteidiger, Innenverteidiger, gut arrangiert, so jetzt. Es funktioniert besser. Er hat da die Aufgabe besser angenommen als noch vorher. Ist nicht, er schließt Lücken in den Räumen, aber er schaltet sich auch vorne offensiv gut ein, grätscht ab, was abzugrätschen ist. Ist noch ein bisschen theatralisch unterwegs, aber gut. Da ist trotzdem insgesamt ein richtig starkes Spiel von ihm. Und dazu sei dann auch gesagt noch, dass auch ein Bünning wieder hinter ein richtig starker sicher ist und Putin natürlich auch und ja, die Abwehr generell war richtig stark, auch dass ein Dombrovka einfach mal so,
der alte Stürmer.
Ja, genau, dass ein Dombrovka auch einfach so 1-1 ersetzt werden konnte, ist auch ein starkes Stück, muss man einfach sagen, weil er auch eigentlich einer der besseren Neuzugänge oder der ja mit der beste Neuzugang war, auch ein Tor schon gemacht hat und auch immer sehr präsent ist und eigentlich auch immer 90 Minuten spielt, wenn er fit ist. Aber auch, dass er sein Fehlen jetzt einfach so ersetzt werden konnte, spricht halt auch für die Mannschaft, gerade für die Defensivarbeit. Und deswegen alles sehr, sehr gut. Ja, und das 2-0. Chris Hämlein wurde ja auch eingewechselt worden, war ja bei Duisburg auch nicht in der Startelf. Und hat er auch starkes Tor gemacht, diesmal wieder von Tanku vorbereitet. Stand 2-0 nach, keine Ahnung, 20 Minuten oder 15 Minuten oder so. Also recht früh auf jeden Fall. Also da muss man einfach sagen, Osnabrück hat die erste Halbzeit. Also ich glaube, wir haben sie einfach komplett, ja, sie haben verschlafen und wir haben sie einfach überrannt. Die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass wir so stark und auch mal knipsen. Gut, ich meine, dass
wir komplett anderen Auftritt haben, als das, was halt wenige Tage vorher noch gelaufen
ist im Stadion. Ne? Richtig, genau. Da war gerade die erste Halbzeit von uns ja auch noch okay, aber insgesamt halt doch nicht zwingend genug. Und das hat jetzt alles funktioniert. Wir haben hinten stark mal Lucht, alles weggegrätscht, was weggegrätscht werden konnte. Nach vorne gut gespielt und unsere Konter gut ausgespielt. Wir waren eiskalt vor dem Tor. Also die erste Halbzeit war wirklich, was ich vorhin bei den Frauen auch positiv vorgehoben habe, war jetzt in dieser ersten Halbzeit eigentlich von den Männern ganz genauso. Das war, würde ich sagen, die beste erste Halbzeit, die wir diese Saison und dieses Jahr gespielt haben.
Ja, genau. Und umgekehrt wurde es nämlich im Osnabrücker Block gesehen. Da wieder lieben Gruß an Simon, meinen früheren Kollegen aus Lingen, der mir geschrieben hat. Zum einen hat er uns beglückwünscht. Da gehört ja auch immer
viel
Humor dazu,
dass
ein Osnabrücker das einsehen kann. Hat aber auch gesagt, genau was wir quasi im Spiel vorher erlebt haben, das war die schlechteste Halbzeit, die ich bisher in dieser Saison gesehen habe. Und ich gesagt habe, ja, ich kenne solche Momente. Also er sprach dann auch bei sich von der ersten Halbzeit, ne?
Ja, klar.
Ja. Das paarte sich dann natürlich ganz gut, dass du quasi glorreich aufspielen kannst als SV Meppen und dagegen
spielte uns ja halt logischerweise auch immer mehr in die Karten, ne?
Ja.
Unserem Spiel hat das sehr gut getan. Osnabrück kam halt wirklich zu kaum Chancen. Alles, was so war, war dann auch vertändelt so ein bisschen. Man hat gemerkt, auch so ein bisschen Lust ist vielleicht das falsche Wort, aber so der Glaube irgendwie fehlte dann so ein bisschen, dass man dann halt auch dem letzten Ball nicht mehr ganz so hinterhergeht. War alles gut. Nur halt, dann hat man einmal als SV Meppen gepennt in der 45. Minute. Da durfte Hasi dann sich nochmal komplett auszeichnen. Da hat man gemerkt, das ist so eine Parade, die hätte Erik genauso machen können. Also die beiden haben trainieren trainieren ähnliche Sachen im Torwarttraining.
Auch einen eigenen, also gleichen Torwarttrainer, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Der kann auch daran liegen, genau. Hat dann auch sich breit und lang gemacht, hat dann eine starke Fußabwehr gemacht. Wenn der noch in der 45 plus zweiten Minute oder wie es war, drin gewesen wäre, dann wäre es bitter geworden vielleicht noch.
Großer Gefahrenpunkt, den wir haben auch schon häufig angesprochen haben, dass du die letzten 3-4 Minuten, wenn du dich sicher fühlst irgendwie oder so, dann halt immer schon das Gas rausgenommen wird und mal unachtsam wird und dann kommen solche Situationen halt auch zustande, die du auch einfach verhindern kannst, indem du sauber zu Ende spielst, bis der Kollege mit dem schwarzen Trikot pfeift.
Ja, richtig. Ja, es war, da hat man sich auch ein bisschen von sich selbst sozusagen irritieren lassen, weil Ballmatt ist ja da, wurde ja dann gefoult. Es ist echt schwer zu sehen, ob es jetzt wirklich ein Foul war. Im Stadion konnte ich es nicht sehen. Die Wiederholung oder die Highlights konnten da auch nichts zu sagen. Und das ganze Spiel, ich glaube, es war ein Highlight mit Sicherheit. Das ganze Spiel habe ich mir dann aber auch nochmal gegeben. Konnte man dann halt auch nicht sehen, ob es jetzt ein klares Foul war, weil die Kamera dann dahin geschwanken ist. Jedenfalls Hasi, ganz, ganz starke Parade, gab auch schöne Hasi-Rufe aus dem Block. Also ich bin auch gefreut, hoffe ich. Aber er hat es auch verdient.
Hast du doch angeführt,
seid ihr. Selbstverständlich, sofort. Ich direkt als Haßmann Ultra. Ja, hoffe ich auch, ehrlich gesagt, dass wir ihn bald als Nummer 1 sehen. Sein Vertrag läuft aus, sei dazu gesagt. Deswegen müssen wir dafür schnell dafür sorgen, dass er verlängert. Weil
ja, ich glaube aber auch, dass Hasi auch weiß, dass er in Zukunft wohl bei uns liegt. Man weiß halt nie, wie lange Erik das noch durchhält in seinem Methusalem-Alter.
Ja, gefühlt wird er ja auch mit dem Alter besser, also der alte Zlatan Ibrahimovic.
Ja, ja gut, oder Jean-Luigi spielen, Buffon. Bis er 60 ist.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber Hasi möchte vielleicht auch nicht noch 20 Jahre auf der Bank sitzen, das muss man ja dann auch dabei sehen. Ja. Gut, aber da wird man im Verein bestimmt auch Gespräche führen, wie das dann nächste Saison läuft. Ja, kommen wir erstmal, bevor wir zur nächsten Saison gehen, nochmal eben zur zweiten Halbzeit. Also Osnabrück Osnabrück hat viel gewechselt. Ich glaube, die haben ja vor der Halbzeit einen ausgewechselt, logischerweise mit der Kopfverletzung. Ja. Und dann nochmal dreimal gewechselt viermal gewechselt, weil ich glaube, danach gab es keine Wechsel mehr von Osnabrück. Okay. Ich glaube, dann haben die ihr ganzes Wechselkontingent sozusagen in der Halbzeit schon ausgeschöpft, weil Daniel Schering hat auch gesagt, ist egal, wen es jetzt hier trifft. Ich hätte eigentlich alle auswechseln können, so wie die erste Halbzeit war, und da hat er ja vollkommen recht. Und es hat aber gewirkt. Die kamen aus der Halbzeit auf jeden Fall deutlich stärker raus. Wir haben uns auch, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass die jetzt doch auf einmal so einen krassen Offensivdrang haben.
War ja dann auch eine andere Mannschaft, ne?
Ja, ja, genau. Ich meine, eigentlich fünf neue.
Das ist halbe Mannschaft ausgewechselt.
Ja, ist so. Es war ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit, hat fünf neue drauf. Und dann gab es halt auch das 1-2. Ich bin da auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob der halt um die Mauer ging oder durch die Mauer. Aber da stand die Mauer nicht gut, muss man sagen. Und dann konnte Marc Haider ganz locker schieben. Mensch, ja. Also den Ball um die Mauer oder durch die Mauer lenken, wie auch immer. War halt ein gutes Tor. Und dann hatte Osnabrück kurz über Wasser oder über Wind gekommen oder so. Jedenfalls hat Putti dann 2-3 Minuten später halt, ja, nach Vorlage von...
Putti war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, er hat schön mit dem Hinterkopf einen Lupfer geschafft. Also es ist ein bisschen diese Woche, oder wenn ich den Samstag noch dazu nehme, ist das so ein bisschen die Woche der Weitschusstore. Ne? Ja. Erst Blacher, dann Emmerling, dann jetzt Putti mit dem Kopfball. Und bei den Frauen kommen wir gleich auch noch zu einem Weitschusstor, was allerdings nicht so gut für uns war. Mhm. Ja, aber schönes Ding, 3-1, weißt du, du hast den Kopfball gesehen, dachtest, okay, der könnte, also auch so ein bisschen wie das Blacher-Ding, oh, okay, der könnte gefährlich werden, wenn er vielleicht irgendwie reingeht und drin. Ja. Sehr nett. Ja, da konnte Philipp Kühn sich noch so strecken, da kam er nicht ran. Würde jetzt nicht sagen, dass das ein Torwartfehler war, weil es war einfach perfekt das getroffen.
Kühne Behauptung,
ganz genau. Ist er nicht bei Hamburg, Kühne? Nein. Jedenfalls, schönes Tor, 3-1. Wir hatten den alten Rückstand wieder hergestellt. Und dann kam gegen Meppen, kann man mal verlieren, Sprüche aus dem Block. Ist einfach unangebracht in der 63. Minute.
Definitiv, das ist noch eine halbe Stunde zu gehen, das kann man lassen.
Ja, eben. Und das wir wissen halt immer noch, wo wir spielen. Osnabrück ist ja halt nicht irgendjemand, das ist halt kein schlechtes Team.
Nee. Eises Pflaster, Bremerbrücke.
Eises Pflaster, genau. Und wir haben wieder unser Gesicht gezeigt, dass wir halt wieder schwach bei Standards waren. Ne? Der direkt verwandelte Freistoß. Dann das Tor fiel in der 75., 76. Minute oder so. Also Zittern war wieder mit dabei für uns. Also auch wieder so ein Tor, bei dem ich auch nicht ganz sicher bin, wie es jetzt zustande gekommen ist. Also irgendwie abgeprallt und dann Nachschuss ins kurze Eck. Dann das 3-2. Und ja, dann war Zittern. Rico Schmidt ganz entspannt am Mikro gesagt, ach, die hätten ja noch 10 Minuten weiterspielen können, da wäre nichts passiert.
Ja, ja.
Lässt sich hinterher natürlich immer einfach sagen. Ja. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, wie man so schön sagt. Aber ehrlich gesagt, als ich mir dann die Wiederholung angeguckt habe, so richtig heftige Chancen hatten die nicht mehr. Wir hatten noch eine richtig gute Chance durch Bünding und Fassbender, die es dann halt leider vertändelt haben. Aber gerade Bünding hat es richtig stark gemacht, muss man einfach sagen. Er hat den Ball richtig schön behauptet, hat dann über den Gegner gelupft sozusagen, hat dann schön in die Mitte gelegt. Fassbender ihn auf den falschen Fuß erwischt anscheinend, weil er hat sich ihn noch einmal vorgelegt und dann war die Ecke wieder dicht. Schade, deswegen, wenn er das Duisburg-Ding gemacht hätte, wäre vielleicht auch wieder der Mut da gewesen, den einfach drauf zu zimmern. Fassbender eingewechselt worden in diesem Fall. Aber ja, das hätte uns Sicherheit gegeben, das wäre jetzt 4-2 gewesen, da wäre gar nichts mehr angebrannt, 5 Minuten vor Schluss oder so. So musste halt noch viel gezittert werden, Osnabrück hat viel versucht, aber halt auch viel liegen gelassen sozusagen und wir haben alles wegverteidigt und so. Man muss halt ehrlich sagen, dass das auch in der zweiten Halbzeit ein hochverdienter Sieg für uns war. Die erste Halbzeit waren wir ganz klar überlegen, die zweite Halbzeit war Osnabrück, würde ich sagen, leicht überlegen, aber wir haben halt die richtige Antwort auf das 1-2 gegeben. Und die hatten halt 2 Tore nach Standards, das spricht ja auch raus, so ein bisschen was, wenn man im Spiel nichts gebacken kriegt. Hatten auch noch gute Chancen zwar, fällt mir gar noch so ein, das war, glaube ich, vor dem 1-3, wo der aus Hamburg gekommen ist, Opoku, glaube ich, heißt der, knapp am Tor vorbeigelegt hat noch, aber danach kam halt wirklich nicht mehr viel, nach dem 3-2 halt auch nicht mehr so richtig viel. Und deswegen ist das halt ein verdienter Sieg für uns. Der erste Sieg nach 30 Jahren an der Bremer Brücke.
Ja, wurde doch Zeit.
Wurde doch Zeit, genau, hat man sich auch
gedacht. Ob jetzt oder 2 Wochen vorher oder 1,5 Wochen, das ist halt so die Frage.
Ja, gut, das war so ein bisschen wegen Zeitverschiebung, ne? Ist jetzt ja auch bald Winterzeit und so. Ja.
Wie auch immer, also was mir nicht genau sehr gut gefallen hat, waren die Diskussionen, die ich danach so mitbekommen habe, wo dann gesagt haben, ja, jetzt ist ja dann quasi für den Pokal schon alles klar. Ich meine, du hast nur noch 3 Regionalligisten drin und dann lese ich halt so die Liste der Regionalligisten, die da drin sind und das sind halt alles so Namen, die ich nicht so gerne lese, ehrlich gesagt.
Ja.
Also insbesondere BSV Rehn und Drochtassen
Der allerschönste Kommentar, den ich an dem Tag gelesen habe, hat auch einer geschrieben, danach ein 3-1, ja, nur noch Regionalligisten, easy. Und dann hat einer im Fanforum geschrieben, ja, aber es ist immer noch Drochtassen Assel dabei, der FC Sevilla des niedersachsen Pokals. Er hat gesagt, ja, es ist der Wahrheit.
Es ist der Wahrheit.
Genau, und dann ist halt, wie du auch richtig sagst, BSV Rieden noch dabei, das ist nun mal der Atletico Madrid des niedersachsen Pokals.
Und Hildesheim, gut.
Ja gut, ich meine, gut, die haben im Pokal immer in Braunschweig vernichtet.
Ja, aber irgendeine Hoffnung brauchen wir halt auch.
Ja.
Die Hoffnung ruht auf Hildesheim.
Ja, ich weiß nicht, ist vielleicht sogar jetzt, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt erst Drochtersen kriegen und dann im Hildesheim im Finale. Oder?
Ich weiß es nicht, ja. Nein,
eigentlich willst du gar keinen von denen haben.
Ja, also auf jeden Fall, der Drops ist noch nicht gelutscht. Auch wenn
der Drochtersen ist noch nicht gelutscht, genau.
Warten wir mal ab, was jetzt passiert.
Ja, genau. Also die Auslosung ist jetzt, ich glaube, Ende Januar oder irgendwann im Januar auf jeden Fall. Und das Spiel ist Ostern. April, ne? Ja, genau. Ja. Irgendwann Mitte April, 19., 18., glaube ich.
Wie immer.
Wie immer. Ist halt immer Ostern.
So
damit
ist
damit
man,
damit
denn im November denn das nächste Spiel? Die spielen, glaube ich, irgendwann im April. Das denkt ja, man ja. 2 Spiele April und dann Ende Mai und dann sind wir fertig.
Ja, ist so. Ja. Tag der Amateure oder wie das heißt. Ach nee, schon gar nicht. Der war jetzt erst Tag der Amateure. Dann war das letztes Jahr, glaube ich, verschoben wegen Corona oder so. Das kann ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall irgendwie eine Woche vor oder nach dem DFB-Pokalfinale halt.
Ja.
Also irgendwie so um den Dreh. Ja, bin mal gespannt. Wir spielen logischerweise wieder auswärts.
Ja.
Eigentlich muss man sagen.
Sind wir halt nur noch Regionalligisten.
Genau, eigentlich, ja, und ich habe auch gesagt, ne, ich habe versucht anzustimmen, scheiß Amateure, als wir 2-0 geführt haben gegen Osnabrück. Wäre vielleicht auch ganz witzig gewesen, aber hat keiner so richtig mitgemacht, weil wir halt bei denen gespielt haben. Dachte, das wäre vielleicht ein geiler Gag gewesen, aber gut. Ja, jetzt, ich fände es, glaube ich, am besten, wenn wir nicht gegen Hildesheim spielen würden, fällt mir dann doch gerade so ein, weil, oder habe ich ja gerade auch schon gesagt, weil die sind am weitesten weg, ist die Fahrt nicht so lang.
Ja.
Aber ist mir auch scheißegal, das ist alles noch so in meiner Range des Auswärtsfahrttums.
Alles noch das gleiche Bundesland, ne?
ja, genau.
Ist auch schwierig beim NFV-Pokal.
Ne? Stimmt schon. Ja, aber Hildesheim ist, glaube ich, 2,5 Stunden weg und die anderen beiden 1,5 Stunden. Nehmen wir es nicht?
So
nicht?
Hildesheim.
Ja. Na gut, das muss durch Bad Oeynhausen, das dauert ein bisschen, ne? Oder ist das nicht Umgehung?
Dauert das nicht mehr, ne?
Ja, das stimmt. Ja, Umgehungsstraße. Gut, auch ein anderes Thema vielleicht.
Dann warten wir jetzt erstmal die Auslosung
ab. Warten wir die Auslosung ab. Ich freue mich.
Ja, wie der Liga-Stand, dann ist das.
Ja, genau. Nicht, dass es wieder so ist, wo du denkst, ja, scheiß auf Pokal, wir sind abgestiegen. Aber nee, gegen Oldenburg waren wir noch nicht abgestiegen, oder? Aber doch. Doch, das war nach der Saison, nach der Liga.
Ach so, doch, klar.
Ja, da waren wir abgestiegen. Ja, genau, ja, genau. Wir haben uns den Frust, den Abstiegsfrust von der Seele geschossen, hat man so schön gesagt. Ja, nee, ich erinnere mich noch, dass wir gesagt haben, Gott sei Dank ist das nach der Saison, damit man nicht zwischendurch im Abstiegsstress sozusagen die auch noch mit dem scheiß NRV-Pokal
rumärgern muss. Den Pokal gewinnen muss.
Ja, hätte ja alles Kraft gekostet. Nee, aber da, Gott sei Dank. Ja, Thema Oldenburg, sei auch noch mal kurz eingeworfen. Siebtes Spiel, siebter Sieg, Platz 1 in der Regionalliga Nord-Süd.
Jetzt habe ich nur eine Frage.
Max Kremer macht da Tore ohne Ende.
Achso, okay, wegen Max Kremer hast du es jetzt erwähnt. Ich sagte, wir wollen das sonst wissen.
Ja, ich dachte, unser Auftrag als bildungsfernere Schicht, wollte ich schon sagen, nee, als unser Bildungsauftrag wollte ich eben noch recht kommen, recht gerecht werden. Deswegen, aber gut, die haben noch zwei Relegationen zu spielen und auch noch eine ganze Saison oder ein Drittel Saison, wie auch immer. Das wird noch schwer genug. Ja, 3-2 Sieg. Einfach nochmal festhalten, erster Sieg an der Bremer Brücke seit 30 Jahren, auch nochmal festhalten, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, wird nicht der letzte gewesen sein, die Karte hängt übrigens auch an meiner Wand, die andere Karte habe ich weggeschmissen dafür. Sehr gut. ja, so, das war dann halt für unsere Männer dann Pause, theoretisch, also wir haben ja noch einen Mann dazu bekommen, machen wir erstmal Richard
Sukutapasu,
genau, der Mann, der ein eigenes Modelabel hat. Oh. Pasu, ja, heißt sein Label.
Okay.
Das, ich habe den auf Instagram natürlich sofort gestalkt und habe dann gesehen, jedes zweite Foto von ihm ist halt immer mit so einem Pasu-Label, wo ich gedacht habe, okay, wie kommt das denn zustande? Und dann hat einer auf Twitter geschrieben, jo, der hat seine eigene Modemarke. Habe ich gedacht, ja, alles klar, dann merkt man, dass er bei St. Pauli gespielt hat. Die vermarkten ja ihre Trikots auch selber. Da habe ich gedacht, okay, mache ich auch. Oder so. Aber macht eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck. Ist halt auch ein Spieler, der ja, schon sehr viel erlebt hat in seiner Karriere, auch sehr viel Ausland mitgenommen hat, aber ja, die letzten Jahre doch eher so ein bisschen unter dem Radar gespielt hat. Also die letzte, wo er wirklich gespielt hat, war in der zweiten südkoreanischen Liga. Junge. Keine Ahnung, wie außer er kräftig. Jetzt hat er auch immer in den 14 Spielen, glaube ich, 9 Tore gemacht oder so und dann war Ende wegen Corona. Mhm. Dann ist er nach Thailand gegangen, hatte da wegen der Arbeitserlaubnis nur trainiert. Mhm. Deswegen ist halt noch die Hoffnung, dass er bei uns sich halt, dass er sich da halt immer trainiert hat und halt fit ist. Kann man jetzt natürlich nur sehen jetzt, wenn er jetzt wirklich auch spielt oder im Training, falls das Leute dann beobachten. Unsere Trainings sind ja öffentlich. Und in Deutschland hat er dann auch gespielt für den FC St. Pauli in der zweiten und ersten Liga. In der ersten Liga sehr, sehr wenig und gerade seine Station in der ersten Liga waren auch nicht so richtig von Glück oder von, ja, ich meine, gut, du kannst halt auch nicht immer, nee. Also der war ja auch noch jung, in der ersten Liga war bei Bayer Leverkusen, da ist er in der Jugend gewesen.
So ein U19-Europameister kann auch mal fallen, wenn Weltmeister das auch genau können. Schöne Grüße genau an Kevin Großkreuz.
Ja, aber er hat wenigstens auch was dazu getan, der hat in fast jedem Spiel genetzt in der U19, ne? Ja. U19-WM in Tschechien ist er mit deutscher Weltmeister geworden, hat im Pokal gegen Italien getroffen, in der Vorbereitung, glaube ich, oder bis auf ein oder zwei Spiele immer genetzt und vorgelegt. U17 ist ja Spiel um Platz 5, glaube ich, gegen, ja, gibt's sowas, gegen die Niederlande, 3-2, mit 3-2 Sieg mit der Mannschaft haben sie da erreicht. Hat zusammengespielt mit den Bender-Zwillingen zum Beispiel, mit René Adler, nee, Quatsch, mit Kevin Trapp. Noch mit ganz vielen anderen großartigen Spielern, mit Sascha Bigalke zum Beispiel, der bei Unterhaching war, mit Risse von jetzt Viktoria Köln, auch ja Kölner gewesen und ja, auch viele großartige Spieler, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ich habe das heute nachgeguckt, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir noch häufiger, also er wird ja nicht zum Einsatz kommen, wie du gesagt hast, aber ich denke, nach seinem ersten Einsatz im nächsten Heimspiel werden wir halt nochmal auf ihn zu sprechen kommen und dann werden uns mit Sicherheit auch noch ein paar Infos zu ihm einfallen an der Stelle.
Ich bin
wirklich sehr gespannt, was er bringen soll oder bringen wird. 31 Jahre ist jetzt halt auch nicht mehr ganz jung und frisch, das heißt aber auch nichts, das hat Big Dick Nick auch präsentiert damals, als er dazugekommen ist, im Herbst. Ja. Vielleicht ist das auch ein gutes Omen, Oktober. Ist immer eine sehr gute Zeit für Mittelstürmer.
Ja, ja, genau.
Für Vertragsschluss. Reif.
Ja. Genau. Man muss ja auch wirklich sagen, dass die Parallelen doch eigentlich sehr, sehr nah sind. Auch ein Koruk, der ja noch nicht durchgestartet ist, so wie Dennis Undaf noch zu dem Zeitpunkt. Gut, Dennis Undaf hat zu dem Zeitpunkt aber schon genetzt. Ist jetzt aber bei Koruk noch nicht der Fall. Aber der gefühlt ist das eigentlich auch einer, der uns wirklich weiterhelfen kann. Und vielleicht schafft er es mit halt ihm. Ich glaube, Richie ist auch ein sehr sympathischer Typ. Der kommt auf jeden Fall sehr sympathisch rüber. Gut, ein Video nur gesehen und halt seine Instagram-Fotos.
Jetzt schon sympathischer als Thorsten Frings.
Ja, und da muss man halt gucken, ob das halt funktioniert und so weiter. Lass mich noch eben kurz die Station zu Ende machen. Also ausgebildet halt, Bildungsauftrag und so, ausgebildet halt bei Bayer Leverkusen, deiner zweiten Mannschaft gespielt und U19 Bundesliga. Und bei der ersten Mannschaft halt auch so sporadisch zum Einsatz kommen, meistens immer so, ja, die letzten 5 Minuten oder so, ist ja halt auch so, wenn du jung bist und so, dann wirst du halt mal reingeworfen, gucken, ob was bringt und so. Ich glaube, in der Bundesliga hat er auch 1 oder 2 Tore gemacht für Leverkusen. War dann auch bei Kaiserslautern in der Bundesliga und in der zweiten Liga, glaube ich. Dann FC St. Pauli und auch erst und zweite Bundesliga, aber da halt auch nur wenig Spiele. Ne? 111 Zweitligaspiele, glaube ich, gemacht und irgendwie 37 Bundesligaspiele, halt da wirklich nur selten über 90 Minuten, ich glaube, nee, also gar nicht über 90 Minuten, ich glaube mal 45 Minuten ist das meiste. Ja, zweite Liga dann auch für Bochum gespielt, Pauli und in der dritten Liga für Energie Cottbus.
Ich wollte gerade sagen, langsam wird es einfacher, wenn du aufzählst, wo er noch nicht
war. wo er auch war, war Sturm Graz in der ersten österreichischen Liga. Hat er auch gut genetzt, ich glaube irgendwie
Ich habe das nachgeguckt, Mann.
Ja, und das merkst du dir alles so?
Ja, das merkt man sich halt.
Manchmal habe ich ein bisschen Angst vor dem Typen.
Ja, ich kann solche Sachen gar nicht mehr merken, aber deinen Namen irgendwann werde ich vergessen haben.
Ja, da halt auch gut genetzt, auch,
ja. Deswegen sage ich ihn immer am Anfang des Podcasts.
Ja, sehr gut, da ich die ja auch immer sehr höre, dann weiß ich das natürlich auch immer wieder.
Mensch, was sind das für zwei coole Typen, die über das
Format reden. Genau. Ja, dann halt noch Thailand, haben wir ja schon gesagt. Der hat auch DFB-Pokal gespielt. Sandhausen fällt mir noch so ein. Zweite Liga, auch viele Spiele gemacht. Wahnsinn, Bochum, Duisburg.
Ja genetzt, ne?
Bei Sandhausen Duisburg.
Hat er auch wo genetzt.
Sandhausen hat er auch gut genetzt, genau. Ja. Duisburg hat er nicht so gut genetzt, hat er ein Tor gemacht. Der eine Duisburger, hatte ich ja, glaube ich, am Anfang des Podcasts gesagt, der mir auch gesagt hat, was wollt ihr mit dem denn? Und ich dann halt dringend pinkeln musste. Deswegen da das Gespräch leider nicht vertiefen konnte. Wir
sind halt ein coolerer Verein, ciao.
Wir sind ein coolerer Verein, ja. Manchmal ist es halt auch so, ne, dass es halt bei einem Verein gut passt, bei einem nicht. Ich habe jetzt auch schon überlegt, wie könnten wir jetzt einen Ritchie halt einbinden jetzt. Ist er die einzige Sturmspitze? Können wir es mit 2 Stürmern probieren? Das hatte ich ja dann auch gesagt. Haben wir heute auch noch drüber gesprochen. Vielleicht eine Art 4-4-2 mit Raute, dass wir so ein bisschen mehr zentraler spielen, über die Außen vielleicht nur noch über unsere Außenverteidiger kommen. Die ja auch offensiv sehr offensiven Drang haben, aber halt vielleicht so ein bisschen das Passspiel durch die Mitte halt eher etwas mehr forcieren. Dann Ritchie und Koruk zusammen, vielleicht Ritchie und Kuiper, Krüger, so nämlich Ritchie und Krüger oder Ritchie und Koruk, das ist halt so die Frage, ob das funktioniert. Er hat beides schon gespielt als einziger Stürmer oder als Stürmer in einem, also im 4-3-3 oder halt auch 4-4-2 oder 4-2-3-1, also alles, was wir spielen, das könnte er auch spielen. Ist halt nur die Frage, ob es funktioniert. Aber gut, das ist halt immer so eine Art Glücksspiel. Ne?
Wie du vorhin auch schon gesagt hast, das wirkt halt tatsächlich so, als hätte man irgendwie nochmal im Archiv die alte Blaupause rausgeholt. Wie haben wir das damals mit Broschwitz und Undorf gemacht? Dann legen wir jetzt nochmal ein Spiel drauf. Vielleicht läuft es jetzt auch so. Und Rico sagt, das war keine schlechte Idee von dem Leiter, dann mache ich mal.
Ja, das kann
natürlich auch sein. Wir warten mal ab.
Uns mal überraschen. So wie Super Ritchie auch gesagt hat, Heiner hatte einen großen Anteil daran. Die haben ihn ja auch schon länger beobachtet. Das fand ich nett, wie er das so gesagt hatte. Aber Rico wird da sein Teil dazu beigetragen haben. Er hat halt gesagt, ich möchte halt diese Art Fußball spielen. Funktioniert halt irgendwie noch nicht so. Können wir da irgendwas machen? Jetzt haben wir einen neuen Rückensponsor.
Eine Art Fußball zu spielen mit Toren.
Mit Toren, genau, ja. Ja, oder halt, Koruk ist ja halt einer, der sich sehr tief fallen lässt. Das ist halt jetzt mit Kuiper nicht so ganz funktioniert. Das ist ja einfach zu sehen. Ob das jetzt immer so ist, weiß ich nicht. Deswegen, ich glaube halt wirklich nicht, dass er wegen seinem kapitalen Bock gegen Saarbrücken halt auf der Bank sitzt, sondern halt wegen seiner Art Fußball zu spielen. Dass das halt irgendwie noch nicht funktioniert. Da muss er sich noch ein bisschen anpassen. Und vielleicht klappt das mit einem Krüger klappt es ja jetzt besser. Ich meine, zumindest was die Ergebnisse angeht. Ich meine, er hat jetzt 2 Tore gemacht oder ein Tor jetzt gegen Osnabrück.
Das ist schon mal was, ne?
Ist schon mal was. Immerhin mehr als Koruk und Kuiper. Kuiper und Krüger scheinen besser zu funktionieren. Weil, wie gesagt, ich glaube halt wirklich, dass unser zentraler Punkt so ein bisschen auf Kuiper ausgerichtet ist. Und wenn das mit Krüger besser funktioniert, weil der halt etwas offensiver steht, wir halt eine klarere offensive Linie haben, wird das wohl einfach ein Grund sein, warum ein Koruk halt nicht spielt. Und wenn das jetzt mit Ritchie besser funktioniert.
Ja,
Sukuta Pasu, ich muss den Namen häufiger aussprechen, damit ich mir auch besser merken kann. Das ist wie mit Al-Hasameh. Der sitzt schon?
Ja, okay.
Sukuta Pasu, ja, das ist halt eigentlich kein schwieriger Name, aber ist noch neu für mich und dann muss ich das halt öfter aussprechen.
Arigato Sukuta Pasu.
Ja, Super Ritchie war ja auch schon klar, dass das kommt als Ausspruch für ihn. Aber gut, wenn er Kopfballtore macht, dann kann man das ja auch öfter mal singen. Ja. Naja. Kommen wir zum Abschluss, last but not least sozusagen, zu meinem ersten Auswärtsspiel der SV Meppen Frauen am Sonntag.
Zufällig in Duisburg, den Weg ich noch im Navi, das war das Einzige,
oder? Ja, genau. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, die Arena ist noch warm.
Fahr mich nach Hause, hast du angekriegt.
Die Arena ist noch warm für einen Auswärtssieg. Wir haben dann noch also auf den Sonntag, ich war so froh, dass wir um 14 Uhr gespielt haben und nicht um 11 Uhr, damit man nicht noch so früh losfahren muss. Mhm. Weil Frauen Zweitligaspiele sind ja in der Regel um 11. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass wir jetzt um 14 Uhr gespielt haben.
Sag einfach danke.
Danke, danke, lieber DFB. Ist das auch DFB? Ich habe keine Ahnung.
Stimmt.
Naja. Ja, und noch nette Holländer getroffen, ne, die gesagt haben, die gucken sich alle Spiele der Frauen an, der ist von meinen Frauen. Hm. Und dann fand ich ehrlich gesagt ganz, ganz sympathisch auf jeden Fall. Die waren echt nett.
Super auch lecker.
Super lecker. Die ganzen Duisburg-Fans waren auch super sympathisch. Also das war eigentlich ein schönes Erlebnis. Nur das Spiel hat etwas ja, kaputt gemacht, will ich nicht sagen. Duisburg war halt einfach besser. Eine lustige Geschichte sei noch erzählt. Wir haben uns ja direkt in der Trainerbank gesetzt. Und Theo hat mich dann auch gesehen vom Podcast, denke ich mal, dass er dann mein Gesicht noch sieht. Oder erkennt. Schönen Gruß übrigens, wenn du das hörst. Netter Spruch, wo du gesagt hast, aber keine Theo raus, keine Dedes rausrufe, will ich hier hören. Ne? Da haben wir gesagt, hast du in der Hand, liegt am Spiel. Ne? Ja.
Und wann hast du angefangen zu rufen?
Ja, ja. Nein, haben wir das hier nicht gemacht. ja, 13-0 Niederlage, ne? Die erste dieser Saison. Wir müssen jetzt wieder hart aufs Thema kommen. Aber es war, wie gesagt, schön in Duisburg, auch schön nah dran auf die Haupttribüne. Ist ja bei Frauen immer so, dass Gäste und Heimfans auf eine Tribüne sind, Stehplatz auch. Die haben sogar einen offiziellen Fanclub, Zebrainas on Tour oder so. Ziemlich komischer Name, aber die haben halt gut Stimmung gemacht, hatten auch immer eine Trommel dabei. Also würde ich mir für Meppen ehrlich gesagt auch wünschen, dass auch die Frauen einen...
Ja, was ist denn das für Meppinias geworden?
Gibt's ja, die gibt es doch noch, oder? Aber ja, die gucken doch...
Anders sehe ich nicht mehr so.
Nicht mehr? Aber ich glaube, die waren auch nie bei den Frauen. Es gibt halt theoretisch einen Frauen-Fanclub, das sind die erstmal bei Frauen Papenburg. Aber ich glaube halt nicht, dass das so ein aktiver Fanclub ist, was halt schade ist. Ich meine, gut, ich kann natürlich viel sagen. Jetzt kann man mir zum Beispiel sagen, dann könnt du doch einen Fanclub machen, Stimmung. Ja, das ist natürlich richtig, das kann man mir natürlich. Ich finde es halt dabei immer schade. Ich finde, die Frauen haben es mindestens genauso verdient, angefeuert zu werden wie die Männer. Und ja, deswegen, falls ihr mit dem Gedanken spielt, gründet doch gerne mal einen Fanclub, auch für die Frauen und kommt zu den Frauenspielen. Wie gesagt, es lohnt sich einfach. Das sind einfach auch schön anzusehende Spiele. Das ist halt einfach guter Fußball. Das ist halt nicht so, Frauenfußball, das kann man sich nicht angucken, ist ja Kreisliga. Nein, das ist halt nicht. Das ist halt wirklich zweite Bundesliga in dem Fall. Und zwar halt guter anzusehender Fußball. Das ist halt einfach Fakt. Und die spielen jetzt nicht anders taktisch als wir. Die spielen genau oder halt auch nach einer klaren taktischen Richtung und das macht einfach Spaß, meiner Meinung nach. Aber gut, kommen wir zum Spiel direkt. Die ersten 15 Minuten war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Da haben wir das Heft gut in die Hand genommen auf fremdem Platz, haben Duisburg auch hinten reingedrückt und dann war das halt so ähnlich wie bei dem Rasenballsport Leipzig-Spiel, Raba Leipzig. Und ja, Duisburg hat halt auch in diesem Spiel halt klar bewiesen, dass sie ein ganz klarer Aufstiegskandidat sind, zusammen mit uns halt. Wir sind jetzt ja auch, die waren ja vor dem Spiel auch Zweiter, sind sie jetzt immer noch, halt punktgleich mit uns. Wir haben 15 Punkte, die haben 15 Punkte jetzt. Nach 6 Spielen wird das deutlich bessere Torverhältnis durch sehr, sehr hohe Siege. Das hat Duisburg, glaube ich, in dieser Saison noch nicht eingefahren. Hohe Siege generell. Ich glaube, es war, glaube ich, sogar der höchste Saisonsieg jetzt gegen uns. Und man muss einfach sagen, dass die halt nach den 15 Minuten mit einer eigentlich recht einfachen taktischen Umstellung, oder taktisch ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben uns halt körperlich so ein bisschen in die Knie gezogen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also haben halt richtig stark, sind richtig stark in die Zweikämpfe gegangen, haben unsere ballführenden Spieler meistens gedoppelt. Dadurch haben sich zwar auch Räume entwickelt quasi, die wir dann das aber nicht geschafft haben, so richtig auszunutzen. Wir haben auch versucht, über die Außen zu spielen, das hat nicht funktioniert. Wir haben gar keine gefährliche Flanke irgendwie ins Spiel gebracht. Also wir haben die letzte Kette quasi nie so richtig überspielt und ja, in der ersten Halbzeit schon, man hat immer gemerkt, je länger das Spiel dauert, desto besser wurde Duisburg. Und die haben es gerade, ich weiß nicht, ob das die Stürmerin war, auch die das 2 und 3-0 geschossen hat, weil ich habe mir immer nur die Nummer gemerkt, weil die Nummer 9 von denen war richtig stark. Die haben wir wirklich nicht in den Griff bekommen, die hat auch mal ein, zwei Spielerinnen von uns ausgetanzt sozusagen. Und war halt wirklich ein großer Aktivposten im Spiel und ja, war halt ein Punkt auf, wo man sagt, ja, da haben sie halt verdient auch 13-0 gewonnen. Ja, das 1-0 fiel auch ein bisschen unglücklich halt. Wir hatten den Ball quasi schon rausgeklärt und da war vor die Füße von einer Spielerin von Duisburg, die dann auch aus ja, 25 Metern abgezogen hat und da habe ich das vorhin schon gesagt, Vanessa Fischer eher etwas kleiner, ja, das andere Distanztor, sie ist halt etwas kleiner, das ist halt Frauenfußball halt normal, ein Erik Domaschke ist vielleicht 1,90, eine Vanessa Fischer ist vielleicht nur 1,70 und halt 20 Zentimeter, ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist, aber ne, das sind halt 20 Zentimeter Unterschied und wenn du dann halt einen geschickten oder einen starken Weitschuss oder einen hohen Ball dann machst. Also er war jetzt nicht im Winkel oder so, der war etwas zentral, aber sie kam halt nicht ran. Und dann muss man halt sagen, ist halt ärgerlich. Ist halt gut ausgenutzt von ihr. Und tja, muss man sagen, ärgerlich. War ich 40. Minute oder 41. Minute.
Das ist natürlich ein sehr unglücklicher Zeitpunkt.
Absolut, genau. Aber ich hatte halt gedacht, okay, komm, jetzt sind wir 1-0 in die Pause gehen, was ja dann auch der Fall war. Theo und Roger haben ja gute Worte gefunden in der Halbzeitpause, dass wir halt in der zweiten Halbzeit unser Spiel so ein bisschen aufziehen, aber dieses 1-0 hat Duisburg Sicherheit gegeben und auch, wie schon öfter mal erwähnt, war ich ja kurz weg in der Halbzeitpause und als ich gerade wieder kam, da fast...
Du hast den Fan in der Halbzeitpause getroffen?
Ja, in der Halbzeitpause, alles klar. Ja, deswegen war ich halt so dringend unterwegs. Und dann, als ich gerade wieder runterkam auf die Tribüne, da wäre fast schon das 2-0 gefallen. Also Duisburg hat in der quasi ersten oder zweiten Minute dann direkt schon wieder Vollgas gegeben und gutes offensives Spiel gemacht, gute Konter auch gespielt insgesamt. Also muss man einfach sagen, die waren besser an dem Spieltag. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir jetzt so schlecht gespielt haben, sondern weil Duisburg halt auch ein Spitzenteam ist.
Ich meine, vielleicht ist das ja auch ganz gut, wenn man mal so einen Dämpfer in Anführungsstrichen mitnimmt, damit man nicht halt irgendwie sich selbst als Überflieger findet,
ja,
sondern auch dann einfach mal wieder ein bisschen gesettelter ist und weiß, okay, die Punkte, die holen wir uns halt unten im Tabellenkeller und halt im Mittelfeld und gegen die Oberen, da müssen wir halt ein bisschen mehr aufpassen.
Richtig, genau. Ja. Ich meine, wir haben ja auch gegen...
Es fliegt einem nicht alles so zu, wie man gerne
hätte. Nein. Also, dass wir da mit nur Siegen durch die Liga fliegen, dafür ist die Liga auch einfach zu stark. Das ist einfach auch utopisch, damit auszugehen.
Es hat 5 Spieltage funktioniert und damit müssen wir schon mal sehr, sehr glücklich sein. Wer sagt denn, dass es jetzt nicht wieder 5 Spieltage
funktioniert? Genau. Die Liga ist ja relativ klein. Es sind ja 12 Mannschaften, oder 14?
Ich hätte jetzt 16, also
14. Ich glaube, es sind 12, aber 12 sind es in der Bundesliga, vielleicht verwechsle ich das auch.
Ja, 12 sind es in der Bundesliga und ich meine nämlich, dass es ein paar mehr sind in der
zweiten Bundesliga. Ja, okay, gut, dann einigen wir uns auf 14, aber du guckst es eben nach, das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Und wenn man da halt schon die ersten 5 Spiele gewonnen hat, ist es natürlich auch schon...
Es sind 14.
14 tatsächlich, da siehst du. Dann ist es ja auch schon ein gutes Polster, was du dir dann schon angespielt hast. Und die Siege waren ja auch alle sehr hoch, wir haben ja 23 Tore dann jetzt gehabt, glaube ich, oder hatten wir Tordifferenz von 23? Jedenfalls irgendwie so. Und das war schon sehr gut. Und jetzt haben wir halt dann das 2-0 war halt ein Eigentor. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich ein Eigentor war, weil Thomas Ehrenburg hat es als Eigentor zugestanden bekommen, sozusagen. Sie hat aber den Ball, glaube ich, als letztes nur weggrätschen wollen, dann ist er reingegangen. Ich glaube, er wäre sonst auch reingegangen. Aber ich kann, wenn ich das, wie gesagt, im Stadion ist es mir nicht so ganz aufgefallen, weil ein bisschen Gewusel vor mir war. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Duisburgerin abgezogen hat, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch eine Meppnerin war, die klären wollte, weil die ist, der erste Schuss konnte unsere Torfrau noch halten. Danach ist der Ball halt zurückgesprungen und wie gesagt, ob es jetzt ein Möppner Fuß war, der den Ball ins Tor zu Thomas Ehrenburg halt geschossen hat und sie den dann reingerätscht hat, oder als ob es Duisburger war, egal, es ist offiziell halt ein Eigentor, ist aber auch wurscht. Und nach dem 2-0, ja, Meppen hat es versucht, hat ja auch noch diese eine Riesenchance mit den beiden Pfosten-Schüssen. Mhm. Also auch richtig stark gemacht. Das war ein Standard, natürlich. Ne? Aus dem Spiel ist leider sehr, sehr wenig passiert, dann müssen halt Standards her, so ist es ja halt im Fußball. Und Emmerling dann halt auch mit dem Kopf verlängert. Karin Nädemann, Ex-Meppnerin im Tor, hat dann den Ball an den Pfosten gelenkt, ging nach außen und dann der Nachschuss, auch über mehrere Stationen dann, ich glaube von Bianca Becker, ging dann auch wieder an den Pfosten. Ärgerlich, wenn der reingegangen wäre, 2-1 zu einem, ich weiß gar nicht welchen Zeitpunkt, also 70. Minute oder so ungefähr, hätte nochmal ordentlich Pfeffer reinbringen können. Aber ja, dann stand es halt 2-0. Duisburg hat das Spiel immer noch weiter gemacht sozusagen. Wir haben es versucht, aber haben den Zugang halt nicht gefunden, weil die halt immer noch so körperlich stark waren. Und wir dann halt auch ein bisschen platt waren, weil wir halt auch viel versucht haben, dass dann nicht gefährliche Torchance kam, sprang halt nicht raus. Ja, das 3-0 war auch klassisch ausgekontert, so ein bisschen wie unser 5-0. War auch ein richtig starker Konter, muss man einfach auch sagen, über mehrere Stationen. Hat einfach wunderbar funktioniert, One-Touch-Football in die Mitte gelegt, zack, mit dem Außenriss, glaube ich, dann ins lange Eck geschoben. War ein schön anzusehendes Tor, muss ich leider halt sagen, weil es halt leider Fakt ist. Ja, dann haben wir 3-0 verloren. Duisburg hat sich feiern lassen. Die Frauen machen ja immer so ein Jubelfoto. Machen wir ja auch immer. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ist halt für das verlierende Team immer ein bisschen bitter. Auch, man muss sagen, ein großer Teil der Mannschaft saß halt noch sehr, sehr lange im Mittelkreis, niedergeschlagen und so. Ich hätte ehrlich gesagt noch aufmunternd geklatscht, wenn sie halt zum Spielertunnel gekommen sind. Ein paar kamen ja auch dahin. Und auch Jenny Bitzer zum Beispiel ist ja auch Ex-Mapnerin, da hat auch noch mit mehreren Mapnerinnen sich unterhalten und so weiter. Das merkt man halt auch, das hat aber Freundschaft und so auf dem Platz. Gut, ist bei den Männern auch, ne, will ich absolut nicht sagen, aber ja, dann ist da halt noch mehr Gespräche, man ist noch länger auf dem Platz und so weiter. Deswegen aufmunternde Worte, also ich wollte aufmunternd klatschen, deswegen aufmunternde Worte vielleicht jetzt noch eben. Duisburg war an dem Tag besser, das ist so. Aber wir haben halt in den 5 Spielen davor und auch im DFB-Pokalspiel gezeigt, dass wir einfach besser sind oder dass wir das Zeug haben, aufzusteigen. Da muss man jetzt auch sich nicht runterziehen lassen, es ist ja auch nichts passiert. 5 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Aufstiegsplatz, das ist immer noch der Hammer, wir sind immer noch Erster.
Nach 6 Spieltagen.
Nach 6 Spieltagen, genau. Und was wir schon abgerissen haben diese Saison, wir haben super Spielzüge, wir haben ein unfassbares Mannschaftszusammenhängen, also auch beim Spiel gegen Leipzig zum Beispiel, da hat man auch mit dem Trikot der von Anke Preuß, der Torfrau, die sich den Bandscheibenvorfall hatte, gejubelt, Linda Preuß, die auf der Tribüne saß, da ging man auch jubelnd sozusagen bei jedem Tor zur Tribüne quasi, und das ist einfach dieser mannschaftliche Zusammenhalt, der jetzt auch umso wichtiger ist, man fällt ja, um wieder aufzustehen, wie man immer so schön sagt.
Genau, aufstehen, Mund abwischen, Krönchen richten.
Ja, ganz genau, so sagt man ja immer. Und ne, also Duisburg ist halt auch ein gutes Team, wir müssen jetzt halt wieder aufstehen, genau wie du richtig sagtest, jetzt gegen Wolfsburg kommt auch ein schwerer Gegner, auch wenn die auf dem letzten Platz sind mit einem Punkt, aber ist halt immer noch die Zweitvertretung des Rekordmeister nicht, aber halt des Serienmeisters gewesen, bis Bayern jetzt mal sich investiert hatte. Aber wieder ein Heimspiel. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich freue mich dann, wenn wir wieder im Stadion sind. Wir spielen wahrscheinlich wieder im Waldstadion. Aber ja, dann, wenn wir da dann das Spiel gewinnen, ist wieder alles gut. Und selbst wenn wir verlieren sollten, passiert ja auch nichts. Ne? Nee. Also deswegen, also wir stehen noch mit 5 Punkten Vorsprung vor Nürnberg.
Ganz gechillt bleiben.
Muss man auch sagen, wir waren ja nicht Duisburg ist halt der Gewinner des Spieltags, ne? Weil quasi die oberen 4, davon haben 3 verloren. Duisburg hat Leipzig hat verloren, Nürnberg hat verloren, wir haben jetzt gegen Duisburg verloren und Duisburg hat halt gewonnen. Wir sind halt immer noch klar Erster. Wenn wir die Leistung halt abrufen, wir sind ja auch nach dem ersten Spiel stärker zurückgekommen, wenn wir jetzt wieder stärker zurückkommen, weißt du, sowas brauchst du ja auch im Lernprozess. Deswegen, also das ist ja alles nicht schlimm. Deswegen freuen wir uns auf das Spiel am Sonntag gegen Wolfsburg. Werden da wieder ein anderes Gesicht zeigen und die Wolfsburger aus dem Stadion schießen.
So, jetzt einfach mal so. Ja, das sollen sie schon hinkriegen.
Ja, und selbst wenn nicht, also ne, wie gesagt, die Welt geht auch nicht unter. Das ist halt, wir sind Platz 1 und egal was passiert, wir stehen auf einem Aufstiegsplatz nach dem Wolfsburg-Spiel und ich bin guter Dinge, dass wir da stärker werden und Mission Wiederaufstieg steht immer noch unverändert.
Gut.
Ja, der etwas längere Podcast mit 4 Spielen ist jetzt dann sozusagen auch abgeschlossen.
Noch nicht ganz?
Nein, nicht ganz.
Oh. Ich möchte noch eine kleine Buchempfehlung aussprechen an dieser Stelle.
Ah, stimmt, sehr gut.
Ich habe völlig vergessen. Wie viele von euch vielleicht kennen oder
wissen. Wie Fiebel von euch?
Genau, wie Fiebel von euch. Oh. Gibt es eine kleine Buchreihe, die nennt sich die Fußballfiebel. Und in Band 44 dieser Fußballfiebel ist ein wunderbarer Verein erschienen, nämlich Rot-Weiß Essen, über den wir nicht reden wollen. Das Buch könnt ihr wegnehmen und verbrennen. Wir wollen über Band 45 sprechen, da geht es um den SV Meppen.
Also.
Und Überraschung, Überraschung, der Lukas und der Tobi sind auch Bestandteil dieses Buches. Und was Lukas jetzt noch nicht weiß, was ich mir schon überlegt habe, ich glaube, wir zitieren nächstes Mal aus dem Buch. Einfach nur vielleicht, um euch zu zeigen, kauft das Ding. Okay. Wer so lange nicht mehr warten kann und sich das schon holen möchte, kann das in jeder Bücherei bestellen. Auch ein großer Versandhändler mit A und Amazon am Ende hat es schon in seinem Bestand. Und
unterstützt aber lieber den lokalen Buchhändler eurer Wahl.
So ist es.
Oder in eurer
Stadt. Ja, aber manchmal hat man ja,
man wenn wohnt im
Wald,
hat,
dann
man kommt wohnt man im Wald. Ja. Amazon liefert immer überall hin, das stimmt schon. Aber ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, nicht da zu bestellen, ist es besser.
Ja, das ist gut. Das ist richtig. Und wenn ihr dann nicht mehr warten könnt, bis ihr unseren Artikel gefunden habt, es ist der erste unter der Rubrik Neue Tribüne.
Ach, von daher. Okay.
Hast du das Ding schon zu Hause, oder?
Ich habe das Ding jetzt
gerade
gekommen. Ich habe nix, ey. Ich muss noch bis in Magdeburg warten. Ja, da kommt mein Versandhändler erst.
Ja, das ist aber auch gegen jedes Gesetz von Ökonomie, du.
Nö, wieso? Er ist sowieso hier, von daher. Ist ja nicht so, dass er nur wegen mir
herkommt. Wo er extra herkommt, ganz.
Ja,
das ist ja schlimmer als von Bad Hersfeld. Ja, egal. Gut, ja, wir werden mal gucken, ob wir da nächstes Mal kurz ein bisschen was draus zitieren, vielleicht auch unseren gesamten Artikel vorlesen. Ich meine, da stehen ja von jede Menge Leuten,
die ja, im Artikel drin sind. Ich habe auch schon nette Geschichten gehört. 130, 140 Seiten. Ja, nächstes Mal hören wir uns auch ein bisschen näher am nächsten Spiel. Wir haben schon eine Woche Pause gehabt, es tut mir leid, ehrlich gesagt. Ich hatte da... Wir waren donnerstags, war der Plan aufzunehmen, da waren wir beide gesundheitlich. Gestern gab es Probleme in der Kommunikation. Und wir haben es jetzt heute geschafft. Schön, dass ihr so lange zugehört habt.
Genau, dafür ist es eine besonders lange Folge geworden mit besonders vielen Informationen und ihr habt jetzt trotzdem noch knapp eine Woche Zeit, ihr euch anzuhören,
bis am Samstag
Magdeburg auf dem Platz steht.
Magdeburg, wie man so schön sagt. Die hatten ja auch ihr Beckos All-Star-Spiel, da hat Putti auch mitgespielt. Gott sei Dank ist er nicht verletzt, das wäre bitter gewesen.
Definitiv.
Ja,
alles klar.
Dann hören wir uns nach Magdeburg wieder und dann nach Magdeburg und Wolfsburg. Das nehmen die Freunde jetzt immer mit rein. Und ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.